This is Headline.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des Sports Entertainment und des Professional Wrestlings. Ich begrüße euch zur inzwischen 18. Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens freier Journalist und ja, Wrestling-Fan-Enthusiast und überhaupt seit gefühlten Ewigkeiten. Und heute geht es mal um ein, naja, nennen wir es mal ein bisschen ein Retro-Thema eigentlich oder ein Wunschthema. Es steht am 19. Juli steht der WWE-Draft an und wie man ja so gehört hat, will WWE das Roster noch ein bisschen auffüllen. Nicht nur mit Talenten aus NXT, sondern auch ein paar Rückkehrer soll es geben. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wer könnte das denn wohl sein? Und genau darum geht es in dieser Ausgabe. Welche Allstars soll WWE denn wohl zurückholen und wen sollte man besser vielleicht in der Mottenkiste lassen? Ja, ich rede natürlich hier nicht alleine nur mit euch, das wäre ein bisschen langweilig und deswegen habe ich zwei kompetente Gäste an meiner Seite. Und das wäre zum einen der Kai. Guten Morgen, stell dich mal ganz kurz vor. Du warst ja bis jetzt einmal dabei und wer bist denn du?
Ganz genau, ich war letztes Mal schon mal dabei. War ziemlich witzig auf jeden Fall. Ich bin meines Zeichens YouTuber. Verdammt, jetzt habe ich deine Art übernommen mit meines Zeichens.
Richtig.
Ich bin
YouTuber. Copyright.
Ich bin YouTuber, bin aber nicht Bibi's Beauty Palace, sondern anders und bin dadurch reich geworden.
Reich und berühmt.
Ja, genau.
Das wir alle werden wollen. Und dann wäre da noch an der anderen Leitung wäre noch der David, Portalleiter bei MannTV, dem Magazin für Männer und Grillen und allem, was so dem Mann Spaß macht. David, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich würde mal sagen, ich überfahre euch gleich zu Beginn einfach mal ganz gnadenlos und sage mal jemanden, den man eigentlich unbedingt zurückbringen müsste, beziehungsweise sind eigentlich sogar zwei, die man sofort wieder zurückbringen müsste, die diese Woche in Schlagzeilen waren. Das sind natürlich die Hardys.
Ja, sicher. Das war mein Thema, hör mal. Darauf wollte ich eingehen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hör mal auf, das ist mein Number One Draft Pick. Also nicht Matt, aber Jeff.
Ja, sicher ist Jeff mein Number One Draft Pick. Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir gestern zweimal The Final Division angeguckt. Das war beim ersten Mal schon sehr geil. Am zweiten Mal ist einfach noch viel geiler. Final Deletion ist pure Liebe. Ich guck's mir noch 7-mal an.
Das ist das Abgefahrenste, was es, glaube ich, im Pro Wrestling die letzten 15 Jahre gegeben hat. Also,
ey, Brother Nero, übertreib nicht.
Das war wohl der Knaller, oder? Also, Matt Hardy auf dem Rasenmäher, wie er dann den Garten von Matt Hardy umgepflügt hat. Die Drohne, die das Hologramm von Matt Hardy.
Ein auf Terminator.
Absolut fantastisch. Und dann dieser total wirre Kampf, der ja.
Ey, was mit Senior Benjamin? So, geiler Typ. Einfach, und was hat, ohne Spaß, was hat Matt Hardy für eine krasse Frau? Können wir bitte kurz darauf eingehen, was sie für unglaublich dicke Badingdongs hat? Das ist unglaublich.
Die können sich das beide aussuchen. Im
Prinzip. Ich habe darauf nicht geachtet, verdammt, ich sollte das nochmal angucken.
Was?
Scheiße.
Ich war auch von anderen Dingen so ein bisschen überrollt bei diesem Video.
Aber ja, ich kann mal einfach auf die Frisur von Matt Hardy nicht klar mit seinem Guasanio.
Ey, Sweeney's hot, bester Mann.
Boah, es ist einfach fantastisch gewesen. Aber jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite. Glaubt ihr, dass die Hardys nochmal eine Chance bei WWE haben?
Jeff Hardy auf jeden Fall. Matt Hardy, nein.
Also, ich sehe es genauso. Ich glaube, das sieht jeder so, ne? Ich glaube, es gibt ja immer so bei seinen Brüdern einen, der so der erfolgreich ist und einer, der so, ja, so Anhängsel ist. Und Matt ist einfach Anhängsel.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Final Deletion, mega witzig, ne? Aber ich bin vielleicht der einzige Mensch, wie ich auch der einzige Mensch bin, der findet, dass der Titelrun von The Miz gar nicht so scheiße war. Lassen wir mal so hingestellt. Aber ich finde, The Final Deletion ist an sich gar nicht so scheiße. Ja, das ist mega trashig, das ist mega dumm gemacht, das ist unglaublich lächerlich. Aber diese Idee ist eigentlich, finde ich, voll geil. Dieser Kampf an sich, außer dass jetzt Matt Hardy Jeff Hardy mit einer Violine beschworen wird. Okay, lassen wir dahingestellt. Aber an sich ist dieser Kampf mega cool gemacht. So dieses Prinzip, dass die irgendwo sich treffen und dann so einen krassen. Das war ja mal richtig so. No DQ. Ich meine, die haben sich mit Feuerwerkskörpern abgeschossen. War auch affig gemacht, aber an sich, das war geil.
Also man muss ja sagen, es ist auf jeden Fall sehr mutig, was TNA da gemacht hat und was die Hardys da gemacht haben. Und auf der einen Seite fand ich auch die Art, wie sie es eben aufbereitet haben, diese filmische, trashige Serienart, wie auch die Kamera geführt worden ist, fand ich auf der einen Seite eigentlich recht originell. Und es hat einfach mal Wrestling auch mal wieder was Neues gegeben. Es muss vielleicht nicht immer so over the top sein, wie es jetzt da war.
Sicher.
Aber in der Form, wie es halt gemacht worden ist, halte ich das schon für gar nicht mal so einen schlechten Weg. Warum soll man nicht filmische Elemente und Wrestling miteinander verknüpfen? Es ist ja.
Ich fand die Drohnenfahrten sehr cool, wenn Jeff zum Beispiel mit seinem Bike da über den Rasen gefahren ist.
Ja, ja, das war unglaublich gut gemacht.
Auch die Kamera, wie gesagt, die Kameraeinstellungen und auch die, die Qualität, wie das halt gewesen ist, wie es ausgeleuchtet ist, das fand ich cool. Ich meine, da hat sich TNA ganz offensichtlich ja ein Vorbild auch so ein bisschen bei Lucha Underground genommen, die das auch so ein bisschen ja gemacht haben, haben es aber eben nochmal ein bisschen ja, gesteigert, sagen wir es mal.
Das Problem, was ich nur dabei habe, es wirkt halt alles, als wäre es so ein Video, was du selber gedreht hast. Und ich glaube, zum Beispiel das bei der WWE umgesetzt, professioneller, hätte wahrscheinlich einen Impact gehabt wie sonst was, aber das war halt nicht so. Allein schon durch die Kamera teilweise oder einfach auch die Schauspielerei.
Aber
es wirkte halt nicht sehr professionell.
Aber ich glaube, wenn das professionell gemacht worden wäre, würden wir jetzt darüber gar nicht reden. Dann wäre es halt so, ja, TNA hat halt wieder irgendwas gemacht. So, weil TNA hat halt,
auch reale
Matches, weißt du?
Das glaube ich nicht, weil WWE hat einfach andere Möglichkeiten. Ich sag einfach nur, als Vince Limousine gesprengt wurde. Ich glaube, die hätten das einfach ein bisschen fetter gemacht und das hätte auch Impact gehabt. Also sowas könnten die beiden auch theoretisch bei WWE machen, nur halt wäre es dann ein bisschen anders. Das wäre dann quasi, das eine war jetzt ein Indie-Film und dann wäre es wahrscheinlich ein Hollywood-Blockbuster als Vergleich.
Genau, ich glaube, das ist halt immer das Ding, wenn WWE was macht, wird das ja noch mehrfach gefiltert und im Prinzip auf den Mainstream angepasst. Und wenn TNA das macht, dann stehen da Matt Hardy und Jeff Hardy und denken sich irgendwelchen verrückten Kram aus. Ich glaube auch, dass wenn man das ein bisschen in die rechten Bahnen lenken würde, sowohl das Drehbuch dahinter als auch die ganze Umsetzung, denke ich, dass das durchaus was Richtungsweisendes sein könnte. Und insofern finde ich dieses Deletion-Video eigentlich auch ziemlich genial, weil es halt eben mal ein etwas absurder und wirrer, wenn auch grotesker Ansatz halt eben ist, der aber zeigt, wohin es halt eben mit Wrestling gehen könnte.
Wobei, sowas gab es ja auch schon mal in sowas Ähnliches halt bei WWE, wo die halt die Matt-Jeff-Fehde damals hatten, gegen Ende, wo Jeff auf den Titan-Thron stand und dann quasi das Feuerwerk ins Gesicht bekommen hat und in den Körper. Wisst ihr das noch?
Ja, ich weiß das
noch. Ja, klar.
Die Szene war so, als Vergleich, das ist, würde auch zum Beispiel in diese Storyline reinpassen, aber es wirkte so viel professioneller und auch glaubhafter, weil du warst da halt beim Zugucken, dachtest du echt, scheiße, ist gerade was schief gelaufen. Und das jetzt quasi mit Brother Nero verbinden, wäre doch nice.
Ja, oder aber ich sag mal, die wollten, also so, sie hätten es sicherlich ernster machen können, aber du merkst ja allein, wie sie es gemacht haben, dass es nicht mal komplett ernst gemacht werden sollte, schon allein, wenn die dann irgendwie so ein 15 Sekunden Close-Up-Shot auf das Gesicht von Matt haben und er einfach in diesen 15 Sekunden 18 Mal seinen Gesichtszug ändert.
Ja, es wirkt halt schon zuweilen so ein bisschen auch wie eine Persiflage auf den Wrestling-Zirkus, finde ich. Das war halt so ein bisschen das, was mich vielleicht auch so ein bisschen am Anfang gestört hat. Beim Deletion-Video, bei dem kompletten Ding, fand ich es dann nicht mehr so schlimm, aber in den früheren Einspielern fand ich das schon so ein bisschen störend, weil es halt eben so ein bisschen bewusst dagegen war. Wisst ihr, was ich meine?
Also ja, ach klar.
Wobei, also ich habe halt ein Problem irgendwo immer noch damit, weil, um zurückzukommen, Jeff Hardy ist halt einer meiner Lieblingswrestler gewesen. Ich fand damals den One, wo er den Titel gejagt hat, unfassbar stark. Und wenn ich das dann einfach vergleiche, okay, was da geschehen ist vor der Kamera und dann jetzt, wo er im Grunde genommen gelandet ist, weil es ist nun mal ein bisschen anarchisch und nicht wirklich groß. Du merkst halt einfach, die haben freie Hand bekommen, macht, was ihr wollt, weil TNA ist halt klein, die brauchen irgendwas, was Aufmerksamkeit erregt. Finde ich das halt irgendwie trotzdem sehr traurig.
Die Sache ist ja auch, dass die haben ja bei Slammiversary, heißt das glaube ich, bei TNA, gegeneinander gekämpft, Matt und Jeff. Und Slammiversary war ja kurz davor, die letzte TNA-Show zu sein, weil TNA dann pleite gegangen wäre. Mhm. Und die haben sich jetzt ja nur so gerettet und deswegen geht jetzt auch die Fehde weiter. Und ich schätze mal, das ist auch so die einzige Fehde oder die größte Fehde, in der wirklich noch Geld steckt, also weil Potenzial drin steckt, dass Leute sagen, ey, das gucke ich mir jetzt an. Ja. Jeff und Matt haben halt generell unglaublich Charisma, sind auch unglaubliche Stars in der Wrestling-Welt.
Ja, und Jeff ja, Matt weniger.
Ja, klar, aber jeder kennt halt
Matt Hardy, ne? Also er ist ein Name, das auf jeden Fall, aber halt was Charisma angeht, finde schon, da ist ein Unterschied. Also Matt ist halt zum Beispiel, er strengt sich viel mehr an, aber Jeff hat irgendwas.
Das ist
er hat
wahr.
So diesen It-Faktor, er ist auch einer, wo ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, theoretisch, wenn er zurückkommen würde, den kannst du direkt nach oben pushen, wenn natürlich das mit den Drogen nicht wäre. Aber von der Ausstrahlung, von der Wirkung aufs Publikum her und die Fäden, sofort.
Die Sache ist aber, ich weiß nicht, ob ihr das Match gesehen habt bei Slammiversary von den beiden.
Doch, ich hab's gesehen.
Ja. Habt ihr es gesehen?
Ja. Ich nicht.
Das war kein gutes Wrestling. Das war schrecklich.
Das war echt sehr holprig.
Das war sehr, sehr schlecht. Also. Beide wirkten so, als wären die irgendwie jenseits der 40 und versuchen nochmal irgendwas zu machen. Also das ist auch nicht der Jeff Hardy, der die krasseste Smackdown-Storyline mit CM Punk hatte, unglaublich geile Matches hatte. Das ist halt so, weiß ich nicht.
Aber guck dir mal die Körper von den beiden an. Die sehen halt nicht so aus, als wenn sie jetzt aktuell jeden Tag ein Performance-Center wären.
Ja eben, das ist die Sache, ne?
Ja, und das wäre ein Unterschied bei WWE, da achtet die WWE drauf. Also ich würde zum Beispiel Jeff Hardy super gern wieder zurück haben in der WWE, dann halt natürlich entsprechend psychologisch natürlich ein bisschen gesteuert auch, woran es geht, dass einer aufpasst und halt körperlich nochmal ein bisschen fitter, weil der hat's halt. Und ich finde auch, der hat's auch irgendwie nochmal verdient irgendwie, wirklich. Auch wenn er so oft verstoßen hat.
Ja, ich finde auch, also man könnte Jeff Hardy gerade nochmal zurückbringen. Matt Hardy, muss man abwarten. Ich finde Matt Hardy halt immer viel, viel stärker vom Micwork, also am Mikrofon ist er bedeutend besser und eloquenter, als Jeff Hardy das jemals gewesen ist. Jeff Hardy hat dafür, was du gerade gesagt hast, David, das natürliche Charisma, das steckt einfach in ihm, während sich Matt Hardy eben immer irgendwas anderes ausdenken muss, damit er halt eben rüberkommt. Das braucht Jeff Hardy nicht, sondern der liefert einfach so ab, weil das halt in sich hat. Und erinnern wir uns mal ganz weit zurück, Matt Hardy, als er seinen ersten Run gehabt hat, ja im Prinzip als Einzelwrestler, war das damals ja dann als Matt Hardy Version 1, wo es ja auch schon sehr over the top war, was er gemacht hat eigentlich, ne? Wo er dann auch Shannon Moore als seinen Jünger irgendwie mit sich rumgeschleppt hat und sowas. Und,
aber ich glaube, es war auch schon, als die Tag-Teams waren, auch bei den Leiter-Matches und so, es war ja immer so, dass rückblickend die Szenen, die du siehst, es ist halt immer Jeff. Und das, woran du denkst, ist halt eigentlich immer Jeff. Und er stach immer hervor, selbst wenn die beiden nebeneinander standen, du gucktest halt eher auf ihn.
Absolut. Aber deswegen meine ich ja, dass Matt sich immer anstrengen musste. Und andererseits sage ich halt auch, Jeff braucht immer jemanden, der ihn in eine Bahn lenkt. Und das gibt's halt bei TNA nicht. Und deswegen wirkt er da auch nicht so wie ein großer Star oder sonst irgendwas. Also er hat zwar dieses Etwas noch, aber irgendwas fehlt da halt, was wiederum, wenn er bei WWE ist, absolut vorhanden ist. Da kannst du Storylines mit ihm aufbauen und da kannst du auch den Charakter und auch den Wrestler wieder mehr hervorbringen.
Bei TNA, ja, ich glaube, das Problem, Entschuldigung fürs Einwerfen, das Problem ist bei TNA, ich glaube, Jeff hat zu viele Freiheiten und er ist ja so ach kreativ. Und da merkst du erst, wie gut es eigentlich ist, bei der WWE zu sein, wenn die halt jemanden stören und wenn da jemand mit einem Plan ist, der genau sagt, hör mal, tritt mal ein bisschen auf die Bremse.
Ja, das sage ich ja, mit den geregelten Bahnen. Der braucht jemanden, der ihm sagt, hör mal, ich finde deinen Ansatz nett, aber lass uns das doch vielleicht so und so und so machen.
Ich finde, der braucht halt einen guten Partner für eine Storyline. Hat man ja bei WWE gesehen. Das mit Umaga, da waren halt die Matches geil. Also diese False Count Anywhere Matches, alles. Die Storyline mit CM Punk ist generell eine meiner Lieblingsstorylines, weil CM Punk halt und damals noch, weil Jeff Hardy war einfach unglaublich. Die zwei geilsten Wrestler damals, also oder generell auch für mich persönlich, zwei Lieblingswrestler trafen aufeinander. Aber die hat ja auch großteils davon gelebt, dass CM Punk geile Sachen gemacht hat und Jeff Hardy war halt dabei. Also es hat unglaublich gepasst zwischen den beiden, weil man auch gemerkt hat, dass sie sich nicht mochten. Aber Matt Hardy hatte eigentlich interessantere Storylines. Also jetzt die von Jeff und CM Punk ist generell, die ist meilenweit voraus. Aber Matt Hardy und MVP fand ich war richtig gut. Also das war auch unterhaltsam. Und Matt Hardy und Edge war auch unglaublich gut.
Das stimmt, aber da haben sie nicht genug draus gemacht damals, aus diesem realen Ansatz.
Das war auch schwierig, ne? Ja, das war auch so typisch WWE, dieses, das war ernsthaft und jetzt machen wir daraus eine Storyline und ihr müsst dann damit arbeiten, dass der Typ, der deine Freundin weggenommen hat, schwierig.
Ja. Wobei das Problem ist aber auch, nicht abwertend gemeint, aber egal wie sehr sich Matt anstrengt, er hat nie diese großen Reaktionen über längeren Zeitraum gezogen. Er hatte halt vielleicht mal einen Impact gehabt, wenn er halt zum Beispiel bei Edge damals plötzlich aus dem Publikum gekommen ist, aber dieser Impact war so schnell weg, weil, wie soll ich beschreiben, das Publikum fiebert nicht gerne mit ihm mit.
Weder als langweilig.
Noch als Face. Und bei Jeff zum Beispiel, die Storyline damals, das ist mein Lieblingsstoryline bei ihm, wo es halt um den Titel ging, wo er unbedingt endlich diesen Heavyweight-Champion-Titel haben wollte. Und das ging ja über Monate. Das Publikum, das hat richtig gemerkt, die wollten einfach nur, gib den diesen Titel. Die haben so mitgefiebert, obwohl Jeff ja am Mikrofon noch nicht mehr stark ist.
Ja, wisst ihr, was krass ist? Einmal kurz als Einwurf. Als das war ja 2008, 7, 9, ich weiß es gerade nicht mehr, ne? Da war ich ja noch ein bisschen jünger und da war ich noch nicht so in diesen Dirt-Sheets lesen drin und so ein Kram. Und da dachte ich wirklich so, das ist eigentlich mega affig, aber geil. Ich dachte wirklich, CM Punk hätte Jeff Hardy aus der WWE geschmissen wegen dem Titelmatch. Und ich hab auch, da fing das so an, dass ich Dirt Sheets gelesen habe. Dann überall stand halt so, CM Punk gewinnt das. Und nicht so überall so, warum wissen die das alle? wie können die denn wissen, dass Jeff Hardy verliert? Und ich war mega fertig. Und ich habe CM Punk richtig gehasst damals. Das war so, it's still real to me, damn it. Ich war wirklich so, warum? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich meine, das ist doch Jeff Hardy. Und CM Punk ist voll das Arschloch. Warum hat er das getan? Ich war unglaublich fertig.
Ja, aber ich glaube, über die Hardys werden wir auch noch ein paar Mal sprechen, denke ich mal. Und ich fände es auch super, wenn Jeff Hardy nochmal von mir aus für ein Jahr seinen Run kriegen dürfte bei WWE. Der ist auf jeden Fall ein Kandidat, der heute noch funktionieren würde, auch mit seinem Charakter und seiner Art einfach.
Weißt du zufällig, wie lange noch sein Vertrag bei TNA läuft?
Boah, keine Ahnung.
Weil ich glaube, der hat ja resigned oder sowas, ne?
Ich meine, der wurde doch verlängert, ne?
Ich meine, er hat ja resigned, ne? Also.
Also im Schlafensfall, bis TNA pleite ist.
Ja, das wäre geil. TNA geht mal bitte schnell pleite. Ich will Jeff Hardy in der WWE.
Ja, wir werden sehen. Das ist ja eh diese Vertragsgeschichten. Das ist ja eh das größte Problem, was eigentlich viele potenzielle Rückkehrer aktuell ausmacht. Also wenn ich habe hier eine kleine Liste vor mir liegen. Und da steht zum Beispiel ganz oben, steht John Morrison. Also,
Okay, halt, den zweiten, den du mir weggenommen hast, dankeschön.
Tut mir leid, also das wäre halt auch ein Kandidat, der ist jetzt inzwischen 36 Jahre alt, bekanntermaßen bei Lucha Underground tätig.
Und Johnny Mundo.
Genau, als Johnny Mundo. Und absolut talentierter Mann, der damals gesagt hat, er hört bei WWE auf, weil er eben im Prinzip jeden gewrestelt hat, der im Roster vorhanden ist und sich dann auf dem Independent-Markt versucht hat, auch ein bisschen Schauspielerei versucht hat und jetzt eben bei Lucha Underground zu Hause gefunden hat. Letztes Jahr war der auch nochmal bei WXW oder vorletztes Jahr, hat da nochmal gekämpft gegen Bad Bones, John Klinger zum Beispiel. Absolut begnadeter Athlet. Ein bisschen schwächer, was das Mikrofon angeht, aber in meinen Augen jemand, den man absolut gut für die Midcard einsetzen könnte.
Ich finde, WWE hat aber auch nie was aus dem gemacht irgendwie. Der hat, sein größtes war doch mal die Fehde, die er dann mit Jack Swagger hatte. Mit Jack Swagger. Aber da kam ja auch nie was draus. Ich fand, der war immer underrated.
Ja, also so. Ich muss mal einwerfen, ich wusste, dass ihr das nennen werdet, aber ich habe ihn extra nicht in die Liste genommen, genau weil ich halt finde, er hat einfach, er war im Ring halt schon stark, er hatte halt Moves drauf, die aber ein Kofi Kingston auch kann, aber er hat nie Ausstrahlung.
Ja, das ist ja das Problem, das sage ich ja. Das war sein größtes Problem. Ich finde, er hat gegen Ende von seinem Run, ich erinnere mich da noch an relativ gute Matches mit Sheamus zum Beispiel. Er war ja auch in der Fehde mit The Miz und John Cena irgendwie involviert. Da hat man halt
CM Punk bei ECW.
Das auch. Das auch, ja. Also man hat halt immer gesehen, dass da was gehen könnte, aber WWE hat halt nie diesen Moment gefunden, wie man das wirklich aus ihm rauskitzelt.
Ja, die Frage ist nur, was würde es bringen, wenn er zurückkommt? Weil Impact, ich glaube nicht, dass der sehr groß wäre. An den Ratings wird er nichts ändern. Im Ring kann, wie gesagt, ein Kofi Kingston und Co. können genauso gut den Talenten was beibringen.
Oder aber
was würde er bringen? Also wie würde er die WWE dabei helfen?
Oder ich sag mal, viele, die wir heute noch nennen werden, werden sicherlich nicht was an den Ratings ändern. Klar, es gibt auch große Namen, die wir noch nachher droppen werden, aber es gibt auch viele Mitkader, die du einfach mal gern zurückhaben würdest.
Genau.
Die Sache war ja auch
John Morrison drin.
Eben, die Sache war ja auch, das war in der CM Punk Documentary, die haben halt gesagt, Punk und Morrison die hatten ja immer ihre Titelmatches und die haben einfach nur 5 Minuten bekommen. Dann haben die versucht, ein 15-Minuten-Match in 5 Minuten zu packen, weil sie einfach nicht genug Zeit hatten, irgendwie eine Story im Ring zu entwickeln. Weil einfach gesagt wurde, ECW juckt nicht so wirklich ein, ist unwichtig, ihr habt 5 Minuten. Ist schwierig, weiß ich nicht.
Ja, muss halt, also ich sehe halt John Morrison, sehe ich halt als guten Mitkader, der hin und wieder mal vielleicht auch ein bisschen um Titel mitfäden darf und der vor allem dazu da sein wird, um andere jüngere Leute einfach gut aussehen zu lassen. Das ist in meinen Augen die Aufgabe, die ein John Morrison haben könnte, der einfach dann gegen neue Leute, gerade gegen Heels, dann eben antreten darf und einfach nochmal, ja, die overbringt.
Eine Sache zu John Morrison. Heel oder Face?
Face.
Heel.
David?
Er funktioniert das beides nicht, aber wenn er als Heel, weil er halt durch seinen Body eher zum Heel tendiert.
Okay. Das war auch bei M&M und Miss und Morrison fand ich das auch immer besser als Heel. Oh, als Face ist er dieser langweilige, so nach dem Motto Apollo Crews, so hallo, ich bin hier, bitte mögt mich.
Ich habe damals in John Morrison echt sowas gesehen wie einen neuen Shawn Michaels, ehrlich gesagt.
Das Problem ist, das ist
ja so kein Witz. Schon.
Ihr müsst halt die Statur von ihm beachten. Er hat halt diesen krassen Sixpack und so weiter.
Sieht mega geil aus, der Typ, ne? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, und genau das ist das Problem. Dadurch hast du halt bei den männlichen Zuschauern schon eine gewisse Abneigung, noch nicht mal stark, aber die ist halt größer als bei jemandem, der halt nicht so hot aussieht.
Ey, ganz ehrlich, ne, John Morrison, so, wenn du mich fragen würde, okay, cool mit mir. So, komm her, John Morrison.
So viel dazu.
Jetzt mal ernsthaft. So, jetzt, ich nenne jetzt mal extra noch keinen krassen, sondern eher mal was Lockeres. Bisschen casual machen was jetzt mal. JTG und Shad. Shake. Wie auch immer. Crime Time.
Du wirst lachen, die habe ich auch bei mir auf
der. Ja, ey, komm, die sind geil, oder?
Ich fand die gut. Ich fand die wirklich richtig gut als Team.
Ah, oh, nee. Immer. Die stehen bei mir nicht auf der Liste. Die
Kombination cool. Das ist halt so bei Enzo und Cass. Big Man und einer, der halt agil war, und ich fand auch das Gimmick eigentlich okay. Die wurden halt meiner Meinung nach nie richtig gut eingesetzt.
Das war mega klischeehaft und rassistisch, aber hey.
Ja, ich wollte halt sagen, meint ihr nicht, dass es aktuell cool. gerade ein kleines Problem, so ein Team wie Crime Time zurückzubringen?
Okay, sorry, New Day war ja gar nicht rassistisch von Anfang an oder nee, sowas.
Das war genau dasselbe Problem, das habe ich auch gesagt.
Ja, die sind mega geil.
Ja, aber aktuell werden halt Leute abgeschossen, von daher kommt das nicht so gut.
Ja, die Sache ist, schon allein dieser geile Handschlag von denen, wo die immer so oben High Five, dann einmal runter und dann wieder hoch mit der Rückhand. Das ist mega geil. Geile Typen. Die haben einfach mit Jeff Hardy seinen Titelgewinn gefeiert. Hallo, Crime Time, mega sympathisch.
Ja, ich weiß nicht, was die aktuell dem WWE-Roster bringen würden.
Nix, aber die sind lustig. Der muss auch nicht immer was bringen, man braucht auch mal Jobber, man braucht auch mal Leute, die einfach lustig sind. Crime Time, komm.
Ein paar Segmente, die, also an den Segmenten, da waren die halt wirklich gut.
Bisschen Unterwäsche verkaufen.
Den jungen Leuten irgendwie was beibringen und halt auch quasi ein bisschen Pendant zu New Day, ein bisschen Humor noch mit reinbringen.
Und dann auch wieder die Frage, Heel oder Face?
Face.
Eben beides, aber eher Face.
Ich wahrscheinlich auch. Ansonsten, ich glaube, Heel als Crime Time wäre aktuell zu problematisch.
Ich habe auch immer, als ich mit Kollegen WWE gespielt habe, auf der PlayStation 2 damals noch, man hat ja klar immer sich eigenen Wrestler gemacht, immer Tag Team, wir haben immer den Entrance von Crime Time genommen. War beste. Crime Time, geile Typen.
Mir David, egal, wen hast du denn auf deiner Liste?
Ja, ich habe noch sehr viele auf der Liste. Ich mache jetzt mal einfach Mr. Anderson.
Fand ich immer scheiße.
Ja, Moment, ich fand ihn halt nicht mega sympathisch, aber ich fand ihn am Mikrofon übelst stark. Er war meiner Meinung nach einer der stärksten am Mic im Roster. Im Ring fand ich seinen Style halt cool. Das war halt nichts Schönes, aber das hat mich ein bisschen an Stone Cold erinnert. Halt Brawler, aber dafür, anders als zum Beispiel momentan Dean Ambrose, unterhaltsam. Die Matches waren halt unterhaltsam. Hey. Und ich würde ihn halt sehr, sehr gerne sehen. Ich würde auch denken, dass er einen gewissen Impact hat und den Leuten auch beziehungsweise der WWE stark helfen könnte, was halt heranführen an Mick-Charakter-Design angeht für die NXTler.
Bei mir ist es halt so, man muss ja mal bedenken, ich bin ja 20, ich bin ja noch zart behütet, ne? Und da war ich ja auch damals in der Zeit mit Mr. Kennedy oder Mr. Anderson bisschen jünger. Und da habe ich noch nicht diesen Work-Effort so geschätzt wie heutzutage. Deswegen fand ich den immer kacke. Für mich war das immer dieser Typ mit diesen dummen wasserstoffblonden Haaren, der rauskam, immer Mr. Kennedy gesagt hat und der war für mich immer langweilig.
Aber der mehr Charisma hatte, beziehungsweise von der Ausstrahlung her hast du einfach gedacht, der Typ hat Eier in der Hose.
Also ich war 12, das war mir egal, der war langweilig. Ich dachte so, blöd, der ist da immer. Und
okay, da warst du 12, aber Olaf war noch nicht 12.
Ich war noch nicht 12.
Olaf war 13.
Ich war da wahrscheinlich schon 30 oder sowas, muss ich ja dann gewesen sein oder sowas. Ich fand Mr. Kennedy bei WWE eigentlich ganz okay. Muss auch immer sagen, dass ich habe dieselbe Verbindung zu Steve Austin da gesehen, wie du es auch gerade erzählt hast, David. Aber ich finde, dass TNA hat, als er dann rübergekommen ist, hat TNA es verpasst, ihn irgendwie zum Star zu machen. Da waren Aspekte da, wo er dieses Asshole-Gimmick gehabt hat. Da waren Aspekte da, wo man gesagt hat, so jetzt pullt den Trigger, wie man so schön sagt, jetzt holt noch das Letzte aus dem Charakter raus. Das haben sie damals nicht gemacht und danach ist Anderson auch einfach bergab gegangen und keiner hat es mehr interessiert.
Ja, aber das Problem ist, das hat der TNA bei keinem geschafft, selbst bei Jeff Hardy, wo wir vorhin waren, weil ja auch, die haben diesen Impact nicht geschafft, nicht diesen Push, die haben aus niemandem so das Gefühl gemacht,
Drew Galloway haben die übertrieben gut gemacht im Vergleich zur WWE. Also Drew McIntyre.
Das stimmt, der wäre auch übrigens auf meiner Liste.
Ja, da kommen wir doch zu denen, wenn der auf deiner Liste ist.
Genau, also Drew McIntyre ist auf jeden Fall auf meiner Liste und ich glaube bei Kai, bei dir auch.
Bei mir, ich habe ihn nicht aufgeschrieben, aber er ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, nämlich, die Sache war auch, der war halt auch damals die Zeit bei der WWE, okay, das war dieser Typ mit dem Pferdeschwanz und da kam Vince McMahon raus, hat gesagt, oh, der ist mega krass, dachte mir so, blöder Typ, langweilig, mag ich nicht.
Der Chosen aber, One, bitteschön.
Entschuldigung. Und wo ich ihn jetzt nochmal später sehe, bei TNA, wo er auch einen Bart hat, Bärte generell machen mal 100% cooler, merkst du einfach, boah, der Typ hat's eigentlich mega drauf. Und keine Ahnung, so in der WWE wurde einfach gar nichts aus dem gemacht.
Ja, aber könnt ihr euch den bei WrestleMania vorstellen, auf Big Stage, dass er irgendwie da irgendwie was zieht, doll?
Ja, auf dem, mit dem vernünftigen Charakter, ja. Ich habe den letztens live gesehen, ich finde den live unfassbar beeindruckend. Der war bei Karat in diesem Jahr da. Erstmal im Vergleich zu dem, ich meine, bei WWE hat er dann am Ende dieses Three-Man-Band-Gimmick gehabt. Das war ja ganz schrecklich, also wo er wirklich gedacht hat, so, okay, der macht das einfach nur mit, weil damit er halt sein Geld verdient. Aber der, ich finde, er hat jetzt eben wieder zu sich selber gefunden. Also der ist ja auch noch sehr jung, also der, beziehungsweise ist sehr jung zur WWE gekommen und ich glaube, der ist mittlerweile, müsste der irgendwas Anfang 30 sein oder sowas. Der hat einfach unheimliches Potenzial. Der ist im Ring stark, der hat eine gute Ausstrahlung, der hat ein, der kann ein interessantes, soll man sagen, ein interessantes, starkes und hartes Powerhouse-Gimmick verkörpern. Gerade eben, weil die aktuelle Generation von WWE-Wrestlern längst nicht mehr so groß ist, wie das vielleicht vor 6, 7, 8 Jahren noch so der Fall war. Da würde er schon hervorstechen. Und mit ein bisschen mehr Härte in dem Gimmick glaube ich schon, dass der da vielleicht nicht ganz oben, aber so Upper Midcard, kann ich mir schon vorstellen.
Aber ich finde, die haben halt immer so wenig Charakter irgendwie. Die sind alle gut und auch die sind auch krass im Ring und die machen auch krasse Moves, aber das ist nicht so, dass du sagst, weiß ich nicht, den Typen, den mag ich. So ein Sami Zayn, den magst du einfach, den findest du sympathisch. So ein Nakamura, krasser Typ, der hat auch was. Aber so ein Drew McIntyre, der ist gut im Ring, der hat alles, was man braucht, aber der ist langweilig irgendwie.
Ich weiß nicht, ich glaube... Ja, das ist auch mein Problem bei ihm. Der mag zwar nett sein, aber auch von Statur und von der Ausstrahlung her ist er für mich so... Er hat was von, in meinen Augen von Jobber irgendwie.
Ja, also mich hat er halt echt dieses Jahr beim Live-Event überzeugt. Also ich war auch vorher kein Riesenfan von ihm, aber live fand ich den schon sehr, sehr cool. Das sage ich einfach mal so. Deswegen, ich würde ihn gerne wieder zurücksehen bei WWE.
Okay.
Punkt. Lass mir einfach mal so stehen. Punkt. In völliger Stille.
Achso, wir bleiben aber jetzt noch bei kleinen Namen, ne?
Ja, ja.
Mach mal, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Wir droppen noch nicht die Bomben. Und genau. Wo wir jetzt schon mal bei Drew McIntyre sind, kommen wir zu einem anderen Typen, der auch, obwohl der hat es in der WWE wenigstens geschafft im Vergleich zu Drew McIntyre, wurde aber am Ende auch ziemlich, ziemlich extrem gewastet. Shelton Benjamin.
Geil. Ich dachte, ich bin der Einzige, der den auf der Liste hat.
Nein, aber geiler Typ, Alter. Shelton Benjamin hat eine der geilsten Sweetie Musics kassiert, die es jemals gab. Muss man auch mal sagen. Aber auch so seine Matches, Highflyer, war unglaublich, also der war halt stark, aber trotzdem auch Highflyer, Risk-Taker, sein berühmter Fall durch die Leiter, seine Money-in-the-Bank-Matches, da waren schon gute Sachen dabei. Der war doch, glaube ich, sogar auch United States Champion, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Intercontinental, oder?
Ja, Intercontinental. Ja?
Mit der Mutter als Gimmick.
Ja, aber das war dann schon wieder schlecht.
Das mit war der Mutter, schlecht, da ging es bergab. Er hatte nie eine gute Storyline, aber im Ring, ja. Ich habe jedes Match von ihm echt gern geguckt, selbst die Jobber-Matches, weil ich finde einfach, der Typ hat immer delivered, jedes Mal.
Aber
ich fand sie ziemlich langweilig.
Was wir jetzt aber auch sagen können, ist Shelton Benjamin nicht genau das gleiche wie Apollo Crews? Und ist Apollo Crews nicht eigentlich auch mega langweilig?
Ich finde, Shelton hatte schon eine gewisse Ausstrahlung, die aber nicht genutzt wurde.
Ja.
Also er war schon jemand, wo ich dachte, er hätte so Star-Potenzial.
Hätte aber, ist auch wieder einer von den Kandidaten, aus denen man einfach hätte mehr machen können. Andererseits ist war halt auch, ich habe nie bei ihm auch nie gespürt, dass er da mehr wollte, weißt du, also auch am Mikrofon oder so, da war nie die Verbindung da für mich.
Ja, da war auch gar nichts am Mikrofon. Also viele, die wir jetzt halt auch nennen, die sind einfach, die waren halt cool anzugucken, die leben auch so ein bisschen von ihren 2, 3 großen Momenten. Ich habe halt auch Angst, dass irgendwie zu viele zurückkommen und dass dann wieder die Midcard komplett voll ist und wir dann 17.000 Jobber haben.
Aber ich glaube nicht, dass so viel kommen. Ich meine, wir gehen halt jetzt wirklich eine lange Liste.
Ja, ja, klar, sicher.
Ich denke mal, im Endeffekt werden da 6, 7 landen. Das war's dann.
Wenn überhaupt. Also ich denke mal, es werden fast noch weniger werden. Also ich denke mal, wenn wir da so 3, 4, 5 maximal. Also es hieß ja auch, dass WWE jetzt nicht die Top-Verträge für Rückkehrer irgendwie ausdotiert. Da denke ich, werden einige vielleicht zuschlagen, aber jetzt nicht alle. Also diese Woche hat ja zum Beispiel die Meldung die Runde gemacht, dass Jimmy Wang Yang ja anscheinend irgendwie nochmal zurückkommen soll. Ja, und denke ich mir halt auch so. Wird
mega Impact haben.
größter Pop, ohne Spaß. Das ist fast so wie damals im McFoley-Match, wo Stone Cold rauskam.
wobei, ich kann auch immer das Pendant zu Shelton Benjamin sagen, wo halt jemand im Ring eigentlich eher langweilig ist, aber am Mick gut. Carlito.
Genau, den habe ich auch auf meiner Liste. Also ich finde, Carlito fände ich insofern interessant, weil man den ja wieder mit seinen Cousins Primo und Epico zusammenpacken könnte.
Nein.
Doch!
Nein.
Das würde ich nicht machen, weil das würde es kaputt machen. Carlito hat einfach davon gelebt, dass er Einzelgänger war und scheiß drauf und einfach diese arrogante Art. Und er hat seinen Charakter richtig geil verkörpert und
Ich würde daraus einen Trios-Stable machen und ihn als Einzelanführer.
Du machst alles kaputt.
Ja,
die Shining Stars.
Ihn. Und der darf Sprachrohr sein und dann die beiden Jungs sind seine Vasallen, die hinter ihm herrennen. Das fände ich nett und diese Familienbande dazwischen, das ist doch okay. Also da hast du eine vernünftige Rolle. Ich habe Carlito ehrlich gesagt länger nicht mehr im Ring gesehen, muss ich dazu sagen. Ich fand aber die wenigen Auftritte, die ich glaube ich noch im letzten Jahr von ihm verfolgt habe, fand ich ihm von seinem In-Ring-Style wieder relativ attraktiv und vor allem hat er auch an Muskelmasse zugelegt im Vergleich zu seinen WWE-Zeiten. Also sehe ich auch als Kandidat, der die Midcard gut auffüllen könnte, ganz egal, ob er jetzt allein unterwegs wäre oder mit seinen Cousins oder Brüdern, was auch immer die
sind. Das ist so einer, der könnte auch irgendwie United States Champion werden. Aber also mein Problem
richtig,
ist halt,
nicht mehr, aber genau das
kann er sein. Die Sache ist aber, so dann Carlito mit seinen zwei Cousins, das wäre ja fast genauso cool wie The Bloodline. Und die waren ja mega cool. Die Usos und Roman, das war ja mega geil.
Er hat eine gewisse Ironie.
Nein, ey, ich fand die richtig geil. Geile Typen. So, ich muss noch einmal einen einbringen, weil wir gerade bei Jimmy Wang Yang waren. Nein,
warte mal, Olaf ist noch dran, oder?
Ach so, oh.
Warst du Carlito nochmal, oder was
meinst du? Nee, du bist jetzt dran mit dem Nächsten.
Ach, mit dem Nächsten. Dann schmeiße ich mal jemanden in die Runde, der früher mal ein Tag-Team-Partner von Carlito war. Chris Masters.
Oh, habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
Nee.
Stimmt. Ja, nee. Also von den Sachen, die ich gehört habe, ich fand den auch immer mega langweilig, weil er mit seinen Brustmuskeln gezuckt hat, hat mir Angst gemacht als Kind. War nicht cool. Aber wenn man jetzt Leuten Glauben schenkt, zum Beispiel CM Punk, den ich ja über alles liebe, soll Chris Masters ja ein richtig krasses Arbeitstier gewesen sein und unglaublich Potenzial haben eigentlich, was dann aber nie ausgeschöpft wurde. Ich meine, am Anfang war er ja gut, besonders diese Masterlock-Sache, da, wo er ja jeden zum Aufgeben gebracht hat. Dann später wurde er halt auch unglaublich affig, wo er dann immer in diesen dummen Segments war, die dann mal so zwischendurch irgendwie ein bisschen lustig waren, so wie jetzt R-Truth und Goldust oder so ein Kram.
Das Problem bei ihm, was ich habe, er hat meiner Meinung nach keine Ausstrahlung. Er ist halt mich ein Bodybuilder. Er hat meiner Meinung nach auch einfach, was mich total stört, ich weiß aber nicht warum, zu kurze Beine für seinen Körper. Er hat voll den Entenarsch, als ich einmal live gesehen habe bei einer Homeshow von der WWE, wo ich nicht drüber hinwegkam. Und der Typ, er war halt im Ring auch nicht stark. Also ich kann mich an kein Match erinnern, wo ich sage, ey, da war der aber richtig gut. Nee. Also der ist für mich noch nicht mal Midcard, der wäre für mich Undercard und das brauchen wir aktuell nicht.
Hat Chris Masters nicht mal John Cena zum Aufgeben gebracht?
Nee, John Cena, er hat ihn, glaube ich, im Segment bewusstlos gemasterlockt oder sonst irgendwas.
Ah, okay. Cena gibt nicht auf, er wird immer nur bewusstlos.
Genau.
Es gibt einen, den werden wir gleich noch nennen, der hat ihn zum Aufgeben gebracht. Der kommt auch noch, meine Freunde. Ja.
Ja, Scott Steiner.
Genau, Doink the Clown.
Okay. Ja, aber ich finde Chris Masters ganz okay als Füller. Muss man, ich sehe ihn auch nicht als Top, neuen Topstar oder sonst irgendwas, aber muss auch wiederum bedenken, als er zu WWE gekommen war, war er auch halt eben sehr jung. Ich glaube, der war 23 oder sowas und der hat eben auch einfach gebraucht, um seine Rolle ein bisschen zu finden. In seinen letzten Matches, die ich halt von ihm live gesehen habe, hat er mir ganz gut gefallen. Kein Topstar, aber vielleicht jemanden, den man noch dazu holen könnte, wenn alle Stricke reißen, sage ich mal.
So, aber jetzt, da ich nämlich mit seinem geilen Muskelzucker-Dingsbums kam, gab es nämlich ein Segment mit ihm und noch einer anderen Person. Einem kleinen Asiaten mit so einer Seth Rollins Haarsträhne, den ich damals unglaublich geil fand, Yoshitatsu.
Ach, Alter, ernsthaft?
Ey, ist wirklich, oder?
Ey, jetzt pass mal auf, ne?
Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, wir reden jetzt mal wirklich über Stars, wo wir sagten,
nee, das Thema,
wir
reden, Stars kommen wollen. Noch. Pass auf, ne? Wenn Olaf sagen darf, Carlito mit Shining Stars, dann darf ich auch Yoshitatsu sagen. Yoshitatsu hat eines der geilsten Themes und ich mache seinen Finisher. Boom, was sagst du jetzt?
Okay, andersrum, die Frage, was soll er der WWE auch nur ansatzweise bringen?
Ja, was soll ein Chris Masters der WWE bringen?
So, du kannst doch nicht Yoshitatsu zurückbringen, weil du noch eine Shinsuke Nakamura in der Hinterhand hast.
Also Yoshitatsu, ja, der war noch tiefer als Chris Masters.
Guck mal, pass mal auf. Ach, ihr seid doch scheiße. kannst halt nicht nur Leute zurückbringen, wo du sagst, so, ja, der ist jetzt unser nächster Champion, der ist der nächste Champion. Du brauchst ja auch mal Jobber. Und so ein Yoshitatsu, der war immer lustig.
Ich stelle mir gerade so geil vor, Draft Show, der letzte Draft. Alle denken so, der größte, und da kommt der.
Und alles leise und nur irgendwo hörst du so mich so in Essen, Nordrhein-Westfalen, so, ja, Yoshitatsu, jawohl, da ist er.
Da kommt raus, so jubelnd, grinsend die ganze Zeit immer, jawohl.
Aber jetzt mal seriös gefragt, war Yoshitatsu überhaupt nochmal aktiv im Ring in den letzten Jahren? Der hat sich doch das Genick gebrochen beim Styles Clash.
Ich weiß nur, dass der am Mick war bei irgendeiner kleineren Liga.
Ja, der hat damals, der hat New Japan mitkommentiert, das war furchtbar.
Den hast du bei Botchamania immer.
Nee, der New Japan hat der einmal mitkommentiert mit Matt Striker und Jim Ross. Das war absolut schrecklich, weil der nur zwei Brocken Englisch spricht.
Und ja, und er nie verstanden hat, was die gefragt haben.
Ja, eben.
Dann so, lass Yoshitatsu in Ruhe, ich hasse euch. Ich würde nie wieder mit euch podcasten.
Jawohl. Aber jetzt gehen wir mal langsam Richtung Größe, wenn wir hier schon.
Ja, lass mal.
Ich meine, Chris Master, ich weiß, ich kann das schwer toppen.
Nenn mal jemanden, der richtig scheiße ist.
Ich wechsle jetzt mal kurz das Geschlecht. Ich weiß, vielleicht nimmt er mir dadurch einen dicken Namen weg, ich hoffe nicht. Ich hätte gerne bei den Diven Mickie James zurück.
Ja, ich habe ehrlich gesagt auf meinem Zettel keine einzige Stimme. Frau stehen, was er vielleicht.
Ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen. So, ist mir auch egal, was er sagt. Sasha Banks und so, alle cool, aber Frauenwrestling, ne? Skipp ich immer, juckt mich nicht. Ganz ehrlich, interessiert mich
nicht. Der verpasst doch was, gerade aktuell.
Ja, ich weiß, Mickie James, Sasha Banks und sowas, aber interessiert mich nicht.
Ja, aber Mickie James zum Beispiel, die hab ich jetzt halt auf der Liste ziemlich weit oben sogar stehen. Ich finde halt, die Frau, nicht nur, dass sie nett aussieht, sondern die hat halt Charisma gehabt, die hat Charaktere super dargestellt. Ich sag nur, der Psycho-Gimmick damals gegen Trish.
Absolut fantastisch,
ja. Im Ring hat die irre gut aufs Publikum reagiert damals bei WrestleMania, was auch WWE jetzt dauernd wegschneidet, gewisse Szenen.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Aber sie hat halt wirklich gut reagiert. Und das ist für mich jemand, der kann den Diven, beziehungsweise den Frauen, die jetzt da aufstrebend sind, beibringen, wie man ein Publikum auch anstachelt. Man muss ja bedenken, Diven haben damals eigentlich nie Reaktionen gezogen. Kelly, was weiß ich was. Totenstille. Bei Mickie James war immer was los. Und das hat einen Grund.
Ja, das hast du doch heute auch.
Stark. Und die ist auch, selbst jetzt ist es sich nicht zu schade, bei TNA springt die vom Käfig runter. Und das ist ihr wurscht. Also ich würde die halt wirklich sehr, sehr gerne in der WWE wiedersehen.
Ja, hätte ich auch nichts gegen.
Ich bin bei Yoshitatsu.
Ja, dann holen wir doch mal, dann lass uns doch mal hier die Bomben droppen. Kai, ja. Wen hast du denn als dicken Brocken bei dir?
So, also Yoshitatsu zählt jetzt nicht, ne?
Nee. Okay. Habt ihr noch einen Midcard?
Ich hab noch Derek Bateman, also EC3. War ja auch ehemals Teilnehmer bei NXT und bei NXT war es damals, genau. Wurde nie was draus gemacht, hat in meinen Augen bei TNA zu sich selber gefunden und ist da zu einem echten Star geworden. Wäre zwar kein klassischer Rückkehrer, weil er im Prinzip bei WWE keine Rolle gespielt hat, aber durch die Evolution, die er in den letzten Jahren durchgemacht hat, fände ich, dass er jemand wäre, den man durchaus in die Midcard bringen könnte.
Ja, okay. Ja, in Midcard habe ich noch MVP.
Fand ich bei seinem TNA-Run stinkelangweilig.
Ja, bei TNA schon, aber ich fand, der war in der WWE gar nicht so kacke. Wie gesagt, das ist halt auch die
der ist alt.
Mit Matt Hardy gewesen. Ja, und?
Der ist richtig alt. Ja, aber alt. Ihn zum Beispiel,
das ihn kann ich mir halt gut vorstellen. Ric Flair ist auch alt.
Also MVP kann ich mir halt gut vorstellen, ab und an im Ring, aber gerade auch als starker Manager.
MVP war aber auch aber Mike richtig gut.
Also ja, stimmt. Deswegen, also er hat halt,
Kader war der echt gut.
Er hat halt eine gewisse Ausstrahlung. Ich glaube, er könnte auch wirklich gut jemanden, zum Beispiel, bei ihm kann ich mir gut vorstellen, er kommt im Anzug raus und nimmt dann zum Beispiel Apollo Crews als seinen Schützling. Ich glaube, da könnte er sehr, sehr viel von lernen.
Das kann sogar möglich sein, ja.
Ich habe
Frage ist, ob WWE halt nochmal, entschuldige, ob WWE nochmal Geld einfach nur in einen Manager investiert, so in dem Sinne.
Ja, er kann ja auch noch zusätzlich wresteln.
Ja.
Aber er muss halt nicht hauptsächlich nur wresteln. Ja. Also ich finde schon, dass er da ein bisschen aufräumen kann. Gerade in der Midcard kann er halt den Jungs helfen.
Das stimmt. So, Kai, jetzt hau
raus. Ich habe noch einen Namen, ist eigentlich Topstar, aber auch dann später eher Midcarder geworden.
Jetzt kommt Gilbert, ey.
Doink the Clown immer noch. Nein, also Rey Mysterio. Ey, jetzt übertreib nicht, okay? Ich hatte nur eine Sache, aber jetzt. Rey Mysterio lebt halt wirklich davon. Ich war halt, das ist so wie mit Jar Jar Binks bei Star Wars. Du weißt, so wenn du im richtigen Alter warst, findest du den geil. Und Rey Mysterio damals bei mir, ich war 12, ich habe so ein dummes Motorola-Club-Handy gehabt, wer war mein Hintergrund? Rey Mysterio, was sonst? Weißt du, es war einfach cool. Rey Mysterio war immer der geilste. 619, Tag Team mit Batista, auch unglaublich gut. Jetzt einfach viel zu alt für alles. Auch für 619s und sowas.
Genau, also er ist zu alt und
diese 619-Kacke,
das war ja das Problem, warum auch das Publikum immer weniger Bock auf ihn hatte, weil die Matches waren doch alle gleich. Und er wurde halt immer selber gezogen, weil bei diesen Moves muss halt der Gegner die meiste Arbeit machen.
Ja.
Und er war gegen Ende, wenn du das vergleichst zu WCW-Zeiten, was der da für Matches abgeliefert hat, bombastisch.
Ach komm, auch 2006 war der noch und geil im Royal Rumble und alles.
Das stimmt, der war über lange Zeit war der wirklich gut. Das Problem ist einfach, dass er halt diesen Stil, den er damals bei WCW gefahren ist, den konnte er halt irgendwie nicht mehr, irgendwann nicht mehr machen, weil er so viele Knieverletzungen hatte. Richtig. Also da ist der hat halt einfach, das ist das Problem, gerade wenn du diesen sehr spektakulären Stil kämpfst, da hast du nun mal dann irgendwann kaputte Knie und kaputten Rücken und sowas. Und ich glaube, das wird auch der Grund sein, weshalb er erstmal nicht mehr bei WWE auftauchen würde, eben weil es einfach zu riskant ist.
Ja, jetzt und die Sache. Die Leute konnten auch nicht mehr sehen, dass er immer gegen extra große Gegner kämpfen musste. Und die Abläufe waren halt alles gleich, weil es ging halt nicht anders. Er war limitiert und das hast du gemerkt. Und,
aber das Problem ist, guck mal, sind die wirklich limitiert? Weil guck dir mal so ein Match von einem Sin Cara oder einem Kalisto an, wo die vorher herkam. Und jetzt guck dir mal ihre Matches jetzt an. Weißt du? Klar, natürlich ist auch wichtig, dass man auf Sicherheit geht und alles. Aber die Matches von denen, wenn du guckst, in den Ligen, wo die vorher waren, sind ja komplett anders als jetzt. Kalisto macht halt immer da seinen dummen Sprung gegen das Seil, dann wieder zurück. Und dann, wo der sich auf den Boden rollt und der immer gegen den Kopf tritt.
Ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen mit jemandem, der auf die Schulter von jemandem geht. Derjenige muss ihn dann um sich selber drehen.
Ja, klar,
Kalisto hat ja auch so einen Move. Und dann über dieses 619 ins Seil springen. Und guck dir mal auch den Buddy von Rey Mysterio an. Vergleich dir mal vor 10 Jahren.
Der Oberkörper. Ja, klar, der ist ja auch alt.
Ja, eben, aber das kann er nicht mehr. Was soll er der WWE bringen? Am Mick war er nie stark, meiner Meinung nach. Die Fans haben irgendwann auch gar keinen Bock mehr auf ihn gehabt. Okay, das Schlimmste war natürlich, als er bei Rumble rauskam, anstatt Daniel Bryan.
Das war auch das scheiße, stimmt, Alter. Stimmt, also, wer hat das denn gebuckt?
Ja, aber ich sehe halt gar keine Chance bei ihm. Ich glaube nicht, dass er eine Connection wieder aufbauen kann. Und
ich auch nicht, aber man darf ja mal träumen, oder? So, ich finde es ja trotzdem mal gerne, mal Rey Mysterio zu sehen, einfach nur so, weil er halt mein Kindheitsheld.
Ich glaube, dass wir ihn irgendwann in der Hall of Fame sehen werden und dann vielleicht nochmal so ein Abschiedsmatch oder sowas. Und das wäre es dann, glaube ich, auch so als Abschluss seiner Karriere, weil man kann sagen über ihn, was man will, aber der hat ja schon das Wrestling auch und das Cruiserweight Wrestling auch gerade in den USA ja geprägt und hat ja auch mit seinem Titelgewinn damals ja auch eine legendäre Story gehabt. Also
ja, das gut, Problem, was halt damals passiert war, das Schlimmste, was passiert ist, halt der Tod von Eddie.
Absolut.
Ja, weil da davon gelebt, halt ne? Way dermaßen in diese Ecke gedrückt, was einfach nicht passte.
Ja. Das stimmt. Haben wir denn noch, gibt's denn dicke Brocken noch? Wen hast du denn, David?
Bevor jetzt noch einen dicken Brocken nennen. Wahrscheinlich unrealistischste Draft, aber ich glaube, das hätte einen Impact, dass das Internet explodiert. Wenn als letzter Draft CM Punk rauskommt.
Ja, sicher. Ja. Ich würd einfach erstmal eine Hose nass machen und dann aus dem Fenster springen. Dann ist CM Punk, ne? Huh,
warum ich jetzt auf ihn komme, als Hintergrund, Brock Lesnar darf kämpfen. Und zwar bei UFC.
Aber CM Punk will ja nicht mehr zurück zur WWE.
Nein, natürlich, es ist unrealistisch. Es wird nicht passieren, aber das war halt mein Gedanke. Okay, dann soll er halt seinen Ultimate Fighting Kampf haben. Kommt zurück. Und einfach mein Traumszenario wäre ein bisschen Summer of Punk-mäßig. Er kommt zurück und hat komplette Freiheit bei seiner Promos und ist richtig sick, geht darauf ein, wie er gekündigt wurde. Ratings runter, seit er weg ist. Also richtig der arrogante Bolzen, der einfach sagt, was Sache ist. Und ich glaube, das hätte so ein dermaßen großer Impact.
Wisst ihr, was mich immer fertig gemacht hat? Dass es einfach keinen vernünftigen Farewell gab. Dass er nicht gesagt hat, so, jetzt bin ich weg. Hier, tschüss, danke, Vater. Sondern war einfach weg, Royal Rumble, tschüss, Ende.
Das hat passt mich das nicht zu CM Punk, zu
ja, seiner aber, Art? Ja, aber das macht mich traurig.
Es macht traurig, aber es gibt, das Blöde ist auch, es gibt noch ein bisschen Hoffnung, weil es halt kein richtiges Goodbye gab. Und, also ich fände es halt einfach, ich glaube, ich sehe es noch nicht mal mit der Gänsehaut da, ich würde mich wahrscheinlich übergeben vor Freude.
Ja, ohne Spaß, das ist krass, aber ich liebe diesen Mann, ich bin ein unglaublicher Fanboy, ne? Wenn man würde den Mann irgendwann mal treffen, ich würde heulen, ne? Deswegen, ich finde das so schade, dass er nicht mehr da ist. Unglaublich.
Muss man noch überlegen, was er vor allen Dingen für Möglichkeiten hat, weil er ist halt einer der glaubwürdigsten Wrestler. Jeder weiß genau, wie er in echt tickt. So tickt er halt auch im Ring. Und bei ihm kann ich mir halt richtig gut vorstellen, dadurch, dass halt jetzt quasi die NXTler hochgekommen sind, er könnte quasi für die einstehen von wegen so, ja, hier, jetzt habt ihr richtig gute Leute, weg mit Cena und so weiter. Das könnte so eine mega Storyline werden und auch noch glaubwürdig. Und
man muss ja halt sagen, dass CM Punk eben auch noch einer von den wenigen großen Gesichtern ist, die auch noch was zeigen können. Ne? Ich meine, der ist jetzt Ende 30, der kann aber noch im Ring, kann der noch abliefern. Und das haben ganz viele, die ich hier noch auf meiner Liste habe, können das zum Beispiel nicht mehr. Die können dann maximal noch irgendwelche Managerrollen oder was weiß ich was für Positionen einnehmen. Aber CM Punk kannst du halt eben auch noch in eine dicke Fehde stecken und da kommt dann auch noch ein erstklassiger Kampf dabei raus. Dass das vermutlich nicht passieren wird, weil CM Punk ja auch zuletzt gesagt hat, dass er nicht mehr wrestlen möchte, sei mal dahingestellt. Aber der wäre garantiert ein Wrestler. Wenn der zurückkommen würde, hätte das Major Impact und auch auf die Ratings. Da bin ich mir 1000%
sicher. Der hat ja gesagt, ich wollte gerade sagen, die Ratings in der nächsten Show würden explodieren.
Ja. Ohne Spaß, wirklich.
Vor allem, wenn die halt es klug machen mit wirklich einer Promo, wo er komplett freie Hand hat und jeder weiß, wie gut er reden kann, dann kannst du 30 Minuten hinstellen, du hängst am Bildschirm.
Oh ja.
Oh Mann, ich glaube, in dem Moment einfach, das wird durch alle Medien gehen. Dann
ja,
guckst du alle
wirklich in der komplett. Woche danach. Wow. Ja, einfach alles wird ausrasten, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Das wäre das Geilste auf der Welt. So.
Dann hau ich jetzt auch nochmal einen raus. Hulk Hogan.
Geh nach Hause, Alter.
Nicht im Ring.
Ich wollte gerade sagen, wir sind doch noch gerade bei Wrestlern, oder?
Nein, nicht im Ring. Aber
auch so, ich habe Hulk Hogan immer gehasst. Der war immer kacke, der kann nix. Der
General Manager von SmackDown.
Wobei, nee. Moment, du musst aber auch bedenken, das Feedback von den Leuten auf Hogan ist in den letzten Jahren dermaßen runtergegangen. Egal, wenn das Surprise-Auftritt hatte, da war das nicht so wie früher, dass die Halle explodiert ist, sondern einfach so, ach, da, der Hogan wieder.
Aber er ganz war ehrlich, jetzt gar nicht da, hallo? Leute, die Hulk Hogan feiern, sind genau die Leute, die Trump wählen. Das sind Leute, die Hulk Hogan feiern.
Ich feiere nicht Hulk Hogan, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auf absehbare Zeit wieder zurückkommt.
Bitte nicht, Alter. Nee. Dann doch lieber Stone Cold oder so.
Mit GMs haben wir gleich, Ruhe. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, Hogan, warum?
Nein,
ey. Weil er ein großer Name ist, deswegen. Und weil die SmackDown pushen wollen.
Aber was bringt er denn den Leuten?
Außer Freude, Vitamine,
nein,
Porno-Videos.
Ja, mehr aber auch nicht. Und Rassismus.
Das auch.
Oh. Direkt eine Fehde gegen New Day.
Ja,
und dann verbindet er sich.
Wenn man die Liste der großen Namen durchgeht, ist Hulk Hogan halt mit dabei.
Und dann verbindet sich Hulk Hogan noch mit der Polizei und dann wird das mega rassistisch.
Ja, genau.
Boah, böse Witze.
Wen habt ihr denn noch?
Okay, Kai. Jetzt hau ich mal einen raus hier.
Warte, ich hau dich, wenn du mir die Namen wegnimmst.
Hä?
Nimm mir die Namen nicht weg.
Ich nehme jetzt einen, den habt ihr bestimmt nicht auf eurer Liste. Weil es ist so Meta, ne? Wenn ich das gleich sage, seht ihr die Matrix. Pass auf. Und zwar Rückkehr von der Draft läuft durch, ne? So zack, zack, bip, bip, läuft. Und dann dieses Boom, bleibt stehen. Draft-Emblem kommt. Und dann Doctor of Thugonomics. Wäre das Geilste auf der Welt. Ohne Spaß. Richtig Hammer.
Ein bisschen komisch.
Ey, tschüss, ich bin weg. Wie kann man das denn nicht feiern? Der ist unglaublich geil. Guck dir mal seine Promos bitte von damals an. Da, Hulk Hogan wird hier genannt, weißt du? Und dann bei Dr. Thugonomics sagt ihr so, ist nicht geil, der ist Hammer.
Ja, den alten John Cena.
Ja, John Cena als Heel. Puh, alle rasten aus.
Das Problem ist, das kannst du nicht als Draft machen. Das musst du, wenn, in der Storyline machen. Deswegen würde es bei Draft nicht funktionieren. Und wir reden von Rückkehrern.
Ey, der kehrt als Dr. Thugonomics zurück?
Also,
das ist das Prinzip.
Komplett aus neuen Klamotten redet plötzlich wie ein Gangster-Rapper. So. Was passiert?
Ey, für mich war das. Ja, wir hatten Storylines, wo Triple H eine Leiche gerattert hat. Hallo? Da kann auch mal John Cena mit anderen Klamotten rauskommen.
Ja, das war glaubhaft.
Matt Hardy redet mit einem afrikanischen Akzent. Call Submission.
Dann darf auch okay, andersrum. Wie wahrscheinlich findet ihr denn einen Heel-Turn während der Draft? Man kann es ja auch nicht als Draft machen, sondern innerhalb der Sendung.
Ich sehe John Cena weiterhin nicht als Heel. Ich glaube, ja, der wird das bleiben, was er ist.
Ja, hat er auch schon mal gesagt, aber trotzdem. Man darf ja träumen, ne?
Ja. Wobei es ja das schöne Bild gibt, wo er den Heel-Turn quasi macht.
Ja, das ist Fuß. Geil.
Ja. Wo der die ganze Crowd ausrastet von wegen, ihr wollt einen Heel-Turn, also ja, dann macht er das nur mit der Fuß und scheiße.
Ach, John Cena ist auch ein geiler Typ, ich verstehe den Hate gegen den nicht, ganz ehrlich, ich mag
John Cena. Es geht nicht gegen ihn, das ist ganz, ganz wichtig, der Hate geht nie gegen Cena, sondern gegen sein Gimmick und gegen das Booking.
Ja.
Außerdem hat sich inzwischen ja auch schon wieder ein bisschen gewandelt, ich finde auch, dass die Reaktionen gegen John Cena längst nicht mehr so schlimm sind, wie das noch vor ein paar Jahren war.
Dafür haben wir jetzt ja
Roman Reigns. Das ist nicht mehr im Titelgeschehen die ganze Zeit drin ist.
Ja, eben, deswegen. Und weil er halt auch einfach abliefert, das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Wer ist denn eigentlich dran hier mit der Auswahl?
Ich bin jetzt
hier, dran. David ist dran. Ja, David, hau raus.
Er kann im Ring nicht viel, aber als Draft Impact, ich stelle mir den Entrance einfach fett vor und wegen dem WWE 2K17 als Charakter Goldberg.
Habe ich auch. Glaube also ich zwar nicht, habe ich aber auch.
Also ich glaube wirklich, das hätte wieder so einen Major Impact, auch nicht nur auf Wrestling-Seiten, sondern halt auch im TV und normalen Medien. Er macht vielleicht nicht die besten Matches, muss er aber auch nicht. Er kommt als Powerhouse rein, wird wahrscheinlich dann, ich würde ihn gegen Lesnar stellen. Und dann hast du eine Fehde mit ein paar Matches, du machst mit ihm einen Ein-Jahres-One, aber das ist halt Star-Power. Und der Typ hatte, auch wenn er am Mick nicht gut war, nie gute Matches machte, aber der Typ hat so Ausstrahlung gehabt, dass es gut durch die Decke ging.
Aber das war auch so einer, der auch immer nur von seinen Gegnern gelebt hat. So, der war halt auch nur geil, weil Rock seine Spears mega gut gesellt hat und so einen ganzen Kram, weißt du?
Aber bei ihm war es so. Brock Lesnar war ja auch kacke, muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja, und wollen wir wirklich nochmal Brock Lesnar gegen Goldberg? Wirklich? Wollen wir das?
Ich fände es halt geil, allein schon, weil es halt letztes Mal so schief lief. Und ich glaube, bei Goldberg ist es halt dasselbe wie bei Lesnar. Das ist ein Tier, dem du das auch abkaufst. Ein Batista zum Beispiel ist ein Tier, den kaufst du das nicht ab, dass der richtig viel Kraft hat. Und Goldberg kommt rein, selbst in dem Alter, jetzt habt ihr mal gesehen, wie der aussieht bei dem Video vom Videospiel. Der sieht ja genauso aus wie vorher, hat vielleicht graue Haare, aber der Body ist genau derselbe. Und er hätte halt auch Impact einfach. Der kommt da rein, er kann auch selbst in seinem Real-Life-Character quasi drin bleiben und sagen, hey, mir geht's nur um die Kohle. Kommt als Mega-Heal, scheißegal, und dann kommt Lesnar raus. Und die beiden, ein Stare-Down im Ring, ich glaube schon, dass das ziehen würde.
Ja gut, das schon, aber ja, Goldberg ist halt nicht so mein Fall. Ich bin halt kein Powerhouse-Fan an sich jetzt.
Und dann habe ich hier noch einen für dich, der wirklich ein Rückkehrer wäre. Shawn Michaels.
Den habe ich auch.
Ach, Shawn Michaels wäre komplett.
Das wäre schon geil, komm. Also,
ja, aber ist das bei euch eigentlich auch so, dass ihr froh seid, dass er das durchzieht, aber gleichzeitig auch traurig?
Ja, absolut.
Ja, auf jeden Fall. Aber das wäre doch scheiße. Das ist wie dieses so: Boah, Ric Flair ist gegangen, mega emotional und gegen Shawn Michaels mit diesem I Love You, unglaublich. Alle haben geheult, außer Kai, weil Kai Ric Flair nicht mag. Aber. Und dann ist er bei TNA und macht noch 13 Matches und denkt so: weiß nicht so geil. Und auch die Sache.
Moment, Olaf hat ja auch nicht gesagt, ob als Wrestler.
Das wäre. Ich würde. Also ich finde schon, Michael muss als Wrestler eigentlich zurückkehren. Ich würde dann sagen, hier Retirement vom Retirement, der soll dann nochmal.
Aber das wird halt diesen unglaublichen Zauber um dieses Undertaker-Shawn Michaels-Match komplett kaputt machen.
Ja, und? Das,
nein.
Also, was ich mir vorstellen kann, wäre zum Beispiel, dass er als GM wiederkommt, beziehungsweise GM sein will, und dann, ähnlich wie bei Shane, eine einzige Fehde hat, ein einziges letztes Match, wo es darum geht, GM ja oder nein. Ja,
okay. Aber ich will nein, Shawn Michaels soll kein letztes Match haben. Wirklich, Undertaker, WWE soll auch mal Sachen unberührt lassen. So,
bist du aber heute auch sehr emotional, oder?
Ja, man muss auch mal Sachen sagen, wo du sagst, so, ey, komm, das war geil und zack, so bleibt das, weißt du? So, du musst, so, das wird dann den ganzen Zauber wegnehmen. Du musst auch mal sagen, WWE, ihr habt da was gut gemacht, bitte verkack jetzt nicht schon wieder WWE. Deswegen, ja. Also klar, das wäre halt geil. Und wäre natürlich auch krass, wäre von der Reaktion her natürlich, weil er eigentlich auch unglaublich lustig war, immer Kurt Angle.
Ja. Den habe ich auch, aber den habe ich nicht als lustig drin stehen, sondern als Top-Wrestler.
Ja, aber jetzt auch die Sachen damals mit John Cena, diese dummen Rap-Battles und sowas. Also der kann halt alles, weißt du, der kann gut.
Du willst Dr. of Thugonomics zurückhaben und direkt den gegen Angle fäden lassen?
Ja, sicher. Du weißt, wie es läuft. Aber der Mann konnte halt, der konnte gut wresteln, der konnte gut ernste Promos halten.
Der kann.
Ja, kann. Okay, klar. Ich gehe jetzt immer noch von der WWE-Zeit aus, deswegen. Weil TNA, interessiert doch kein Mensch. Nein. Also, der war unglaublich gut im Ring, unglaublich gut am Mike oder ist halt immer noch. Egal, ob lustig oder ernst, egal in Backstage-Segments, der war immer dabei. Fand ich krass.
Ich habe ein bisschen Angst, dass der uns im Ring abkratzt.
Ach, glaube ich nicht. Also, ich finde schon, dass der macht einen schmaleren Eindruck, aber einen extrem durchtrainierten. Halt passend zu seinem Alter, aber bei ihm ist zum Beispiel auch der Fall, ich denke halt immer bei den Dwarfs, was bringt es den Waster, der würde im Ring den Leuten so helfen können, bis und geht nicht mehr, weil er war halt Ringer, er ist nicht nur Wrestler, sondern halt auch Ringer gewesen und das hast du ja auch in seinen Matches gesehen, auch gegen Chris Benoit etwa sein Match, was bombastisch war. Ich glaube, da könnten die jungen Leute richtig von zehren. Und zeitlich hättest du dann noch Star Power. Also es wäre eigentlich ein idealer Dwarf.
Ja, und er wurde ja auch gemunkelt als Mentor quasi für American Alpha.
Fände ich ja, auch das keine so schlechte auch nicht Idee. Schlecht eigentlich.
Das wirklich ja, wo, war, nee, also. Das fände ich wiederum schlecht, weil das hat damals schon nicht funktioniert.
Du meinst bei Team Angle mit
genau, das Problem war, bei sowas ist einfach, dass dann der Fokus liegt woanders und die anderen sehen dann halt aus wie Hilfsbuben. Und ich finde, American Alpha ist stark genug, das anders zu machen. Sie können Backstage ihn als Mentor haben, aber nicht vor der Kamera.
Okay.
Kennt ihr diese witzige Geschichte mit Kurt Angle, wo er sich mit diesem Tough Enough-Typen anlegt?
Ja, mit Daniel Puder damals.
Ja, genau, Daniel Puder, genau.
Ja, der ihn dann wo sie gesagt haben, komm, wir machen mal ein kleines Tryout-Match hier vor der Kamera, und dann hat Daniel Puder ihn, glaube ich, in Kimura genommen.
Ja, genau, irgendwas. Und hat fast den Arm gebrochen.
Genau das. Ja, ich finde Kurt Angle zurück interessant. Ich habe aber, wie gesagt, ein bisschen Bedenken wegen seiner körperlichen Verfassung und wegen seiner ganzen Drogenvergangenheit auch, ob WWE da nochmal das Risiko eingeht. Aber
ich glaube, er wird so oder so einen letzten Run nochmal haben. Er wird einmal zurückkommen, ob jetzt zu Draft oder sonst was, aber einmal wird er, glaube ich, zurückkommen für WrestleMania.
Ja. Er hat ja sogar gesagt, dass er darauf Bock hat, aber WWE ihn nie kontaktiert hat.
Ich glaube, es gab inzwischen Gespräche mit Triple H und so, aber aktuell gibt es da anscheinend keine Pläne, dass man ihn zurückbringt, so wie ich das gehört habe. Ja. Aber mir gehen auch so langsam die ganz großen Namen aus.
Ich habe noch ein paar.
Was wäre denn, wenn wir noch einen The Rock Fulltime wieder mit zurücknehmen?
Den habe ich extra nicht gelistet. ich fand's letztes Mal einfach Fulltime im Ring. Ich fand die Matches gegen Cena so schwach.
Das stimmt.
Auch gegen CM Punk. Und CM Punk kann wirklich jemanden ziehen.
Das stimmt auch.
Er ist einfach zu massig wegen seinen Filmen geworden, zu bullig, und er kann sich einfach nicht mehr entsprechend bewegen, und das Overselling kommt da einfach heute nicht mehr so. Und ich finde auch, er ist halt jetzt so oft wieder da gewesen, dass dieser Impact, diese Reaktionen nicht mehr so stark sind.
Ja, und auch durch seine hier zum Film wieder zurück und dann wieder zurück in Wrestling-Ringen, das
genau.
Ich muss aber auch mal einfach ganz
inzwischen darauf hin, dass er halt eben keinen Bock mehr so richtig auf Wrestling hat.
Aber auch jetzt als großer CM Punk-Fanboy hat man natürlich eine gewisse Abneigung gegen The Rock, meiner Meinung nach natürlich, weil er halt auch dieses, das ist halt die Sache, wie ich meinte mit Shawn Michaels, dieses CM Punks 434 Tage, wow, krass, und dann kommt einfach The Rock und macht das kaputt, und das war voll scheiße gemacht, einfach nur damit er nochmal gegen Cena kämpfen kann. Das war scheiße, deswegen
mag ich The Rock. Das erste Match war schon scheiße, aber das Schlimme war halt dieses Twice in a Lifetime, was dann ein Jahr sich gezogen hat. Boah, wie ein Kaugummi.
Absolut. Ja,
und die haben einfach dafür CM Punk's Title Reign kaputt gemacht. So, was, warum? Einfach nur für diesen scheiß The Rock und Cena. Ey, ganz ehrlich, ne? Deswegen habe ich immer so, wenn The Rock kommt, ich denke mir so, ja, okay, The Rock ist cool, The Rock ist auch mega unterhaltsam. Ich denke mir immer so, du Wichser. Du hast das kaputt gemacht.
Ich glaube, das Problem ist einfach auch, bei The Rock wieder zu kommen. The Rock ist immer jemand, der an der Spitze stehen will. Der würde nie freiwillig wie ein Cena auf Titelgeschehen verzichten, sondern er will Nummer 1 sein. Immer.
Ja, der will das Spotlight einfach, das stimmt.
Genau.
Und so, jetzt habt ihr beide jetzt jeweils noch einen großen, und dann stelle ich die entscheidende Frage.
Noch einen großen? Warte mal, ich mache mal kurz anders. Ich habe noch zwei, die zuletzt immer wieder dabei waren, die ich aber gerne dabei hätte.
Okay.
Einmal hätte ich gerne die New Age Outlaws als Fulltime.
Oh.
Auch in dem Alter, aber ich
finde, die waren schon damals nicht mehr geil. Das einzig Geile an denen ist dieses, wie die reinkommen, dieses Oh, you didn't know.
Wir haben doch jetzt Enzo und Big Cass, das ist doch
okay. Ja, die sind
auch das ist okay, besser. Aber ich finde halt schon, dass die Tag Team Division aufwerten würden, wie Team 3D. Die müssen ja nicht im Titelgeschehen mitmachen oder sonst was, aber das ist so ein Team, da kannst du dich drauf verlassen. Und du musst halt bedenken, wir haben dann zwei Sendungen und die Tech-Teams werden aufgesplittet.
Ja.
Und ich finde schon, dass man da eines so brauchen könnte. Und wen ich halt noch gerne dabei hätte, ihr wahrscheinlich nicht, ist halt Rob Van Dam noch.
Stimmt.
Ja, der war jetzt schon so oft da
und wieder weg. Mid-Karte einfach und noch nicht mal mit Spotlight, aber das ist einer, in der Mid-Card kann der sein 10-Minuten-Match bei War haben gegen irgendeiner aus NXT, und der NXTler gewinnt meinetwegen oder sonst was, aber das hat dann direkt eine gewisse Wertung. Weil es halt ein Name immer noch ist. So, aber jetzt komme ich halt zu dicken Namen noch. Und zwar nicht Wrestler, sondern ich habe noch zwei GMs, die ich gerne hätte.
Oh, hoffentlich nimmst du jetzt meinen nicht weg. Jetzt bin ich gespannt.
Ich kann dir gerne Stone Cold wegnehmen, mache ich aber nicht. Ich nehme Mick Foley.
Nee, Stone Cold habe ich nicht.
Also ich habe Mick Foley und Stone Cold als GM. Mick Foley als GM deshalb, weil der am Mikrofon immer unglaublich stark war. Und ich weiß noch, wie er damals nicht GM, sondern Commissioner war. Bärenstark, und ich kann mir halt gut vorstellen, er muss ja nicht wrestlen als GM. Aber ihn kann ich mir halt wirklich gut vorstellen als ein quasi, bei War beispielsweise ein Heel-GM und bei SmackDown ein Face-GM und die beiden halt als Fehde, und Mick könnte da halt richtig gut reingehen.
Ja,
kann und ich dasselbe auch für Stone Cold. Also Stone Cold als Fulltime-GM, boah.
Das wäre unglaublich. Also Stone Cold als GM, boah. So, bevor ich jetzt meinen noch nenne, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das echt schade, Also so, da bin ich vielleicht wieder der Einzige, so wie heute immer. Ich finde das echt schade, dass Teddy Long absolut keine Reaction bekommen hat.
Ja, aber es hat er schon damals nicht. Tag Team Teddy, aber das fand ich zumindest lustig mit dem Tag Team.
Ja, das stimmt. Der war einfach, ich habe halt einen anderen Bezug dazu, weißt du, ich war jünger damals so. Ich war jung und naiv, habe halt immer DSF Smackdown geguckt und fand das halt mega geil, weißt du, das war ja so mein, das war mein Teddy Long.
Du warst jung, naiv und brauchst das Geld und hast ja Teddy Long und Yoshitatsu angefeuert.
Aber wo GM den Low 9 oder so, den fand ich auch sehr gut.
Aber ihr lacht mich aus, wenn ich Yoshitatsu, willst du mich verarschen?
Ja,
aber Low 9 findest du gut.
Er hatte zumindest mal eine Crowd-Reaction.
Okay, aber diese Fehde mit CM Punk war nicht schlecht.
Das, ja, aber wie gesagt, also Mick Foley oder Stone Cold, das fände ich halt schon als GM richtig stark. Ich denke schon, dass beide auch Bock hätten. Die bräuchten halt nur Freiheiten, sonst machen sie es nicht. Mhm. Das weiß man. Aber ich glaube, genau das könnte halt die Stärke sein. Und wiederum, das wäre halt ein großer Impact für ältere Wrestling-Fans. Neuere kennen die auch. Und es wäre halt eigentlich schon so vom Gefühl her ein Zeichen, von wegen, das hier ist was Bedeutendes, dieser Split. Das ist einfach nicht nur so, sondern große Namen, das wird jetzt quasi neu angeführt von jemandem.
Jetzt habe ich eine Sache, jetzt bin ich gespannt, wie ihr dazu steht. Bis jetzt ja heute nicht sehr gut, dankeschön.
Aber den einfach nur abgesehen, gar nicht erst nennen.
Jetzt nur eine Sache. Also jetzt nur nochmal daran gemessen, was der Mann kann. Und jetzt nicht auch wie Fan der ist alles, sondern wie steht's mit Eric Bischoff?
Fände ich geil. Als Raw GM oder sowas.
Ja. Der war an sich nämlich gar nicht mal so schlecht, oder? Der
also hatte auch was. Ich fände es kacke wegen TNA, weil TNA hat gezeigt, dass er es einfach nicht mehr kann.
Der soll ja auch keine Position innerhalb des Managements haben, sondern soll halt nur eine Onscreen-Rolle haben,
glaube ich. Ja, aber von da fand ich, dass er da halt schon gezeigt hat, dass er sehr limitiert war, was bei WCW nicht so stark auffiel.
Was war, aber bei TNA geht halt auch viel kaputt, ne, finde ich. Jetzt mal ganz ehrlich, da ist auch ein Jeff Hardy nicht so geil.
Da ist keiner so geil.
Ja,
außer EC3.
Und Broken Match.
Und Suicide halt damals.
Ja, und Yoshitatsu.
Und Yoshitatsu.
Der ist überall geil.
Ach, Eric Bischoff fänd ich nice. Ich habe noch zwei kleine Namen, also zwei mittlere Namen, die ich irgendwie so aus Jux draufgeschrieben habe. Ich fände Matt Striker als Ergänzung für das Announcer-Team, fände ich geil. Den
mochte ich nie mal. Also ich konnte wirklich nie leiden. Ich fand ihn immer unsympathisch.
Ich fand ihn absolut fantastisch und habe ihn vor allem auch mal live erleben dürfen. Der ist als Bösewicht bei kleinen Shows unglaublich geil einfach.
Mir ist noch einer eingefallen.
Ich habe auch noch hier einen, da werden die Internet-Nerds natürlich aufschreien, Scott Steiner. Wer will nicht Scott Steiner zurück im Ring sehen?
Ja, aber du musst aber vorher ordentlich Pillen reinschmeißen. Aber richtig viele. Gleich drei Hände voll.
Zwei Sachen eingefallen. So, pass auf, jetzt hau ich auch noch meinen raus. Wen ich auch nicht schlecht fand, ich glaube, der ist ja nicht mehr da, Justin Roberts als Ring-Announcer fand ich immer besser als die Eulen jetzt.
Wenn dann Howard Finkel,
bitte. Wenn dann The Coach.
Ja gut, Howard Finkel ist halt auch mega geil, ne? Aber, pass auf, jetzt habe ich einen und wenn da jetzt nicht die Höschen feucht werden, dann hasse ich euch und rede nie wieder mit euch. JR als Kommentator.
Ich glaube, jetzt mal ernsthaft, ich hätte Freudentränen, weil der einfach mit der Stimme, sagen wir mal so, WrestleMania, ihr kennt die Szene, wo Shane runterfällt und Michael Cole den Zettel in der Hand hält und abliest. JR. Ja. Brauchte einen Scheiß, der brauchte keinen Zettel, er wusste genau, was er wann sagen musste, Intuition, wie sonst was. Die Stimme fehlt total. Also du merkst das halt auch bei diesen großen Events, wie welche Probleme die anderen Kommentatoren haben, etwas Großes daraus zu machen.
Ich würde ihn gerne bei Special Events, hätte ich ihn ganz gerne mal so als Gastkommentator, bei WrestleMania zum Beispiel, im SummerSlam oder sonst irgendwas, einfach nur um bestimmten Matches vielleicht noch mal so ein bisschen das kleine Sahnehäubchen aufzusetzen, weißt du?
Und warum so nicht?
Ich glaube, dass der so gar keinen Bock mehr drauf hat. Der ist
Moment, wir reden ja von theoretischer hier. Ne?
Ja, also,
ich sag ja nur hier
Shawn Michaels. Also so über eine ganze Show, der hat ja letztens noch mal New Japan mitkommentiert, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so war, da fand ich ihn schon ein bisschen anstrengend auf Dauer. Aber so mal in guten Dosen kann ich
gut mit Jim Ross reden. Ja, so Pay-Per-Views einfach dann.
Ja, das finde ich absolut okay.
Aber können wir bitte King Lawler wegschmeißen?
Ja, und ich glaube, eigentlich musst du das ganze Kommentatoren-Konzept.
Nein, JBL ist ein geiler Typ.
JBL ist sehr stark, aber Jerry Lawler, sei doch froh, dass aktuell geht's ja noch, wenn ich dran zurückdenke, Attitude-Zeit, wo der eigentlich 90% des Matches nur über die Titten von irgendwelchen Diven gesprochen hat.
Der ist auch kacke. Ich hasse den richtig.
Das war unfassbar. Das ist so eklig, ey. Ich habe da immer einen Pelz auf der Zunge bekommen. Das Problem bei Jerry Lawler ist auch, er hatte nie das Gefühl dafür, was gerade wichtig ist.
Ja, das stimmt schon. Aber mal die entscheidende Gretchenfrage, um mal hier so langsam zum Schluss zu kommen. Braucht WWE mehr All-Stars im Roster?
Ja. Also All-Stars, was meinst du jetzt mit All-Stars? Meinst du es wirklich?
Ich meine Rückkehrer halt in dem Sinne. Also so, egal, wen
du. Du meinst nicht Bret Hart und so, sondern halt.
Nein, ich meine einfach bekannte Namen, die halt eben noch in den Ring steigen können.
Also du meinst schon jetzt so die Bushwhackers. Ne, also ich finde ganz ehrlich, ja, es ist halt schwierig, weil du hast jetzt ja wirklich, ich glaube, es wird schon schwierig in der Tag Team Division erstmal dann vernünftige Leute zu haben, weil die ganz viele einfach verjobbt haben, was ja auch dazu gehört. Aber dann spätestens, wenn du vernünftige, du brauchst ja immer so, weiß ich nicht, 5, 6 Leute, die um den Midcard-Titel fäden, aber dann auch brauchst du noch so vom Prinzip her auch 6 krasse Leute, wo du sagst, okay, denen traue ich zu, Champion zu werden, weißt du? Mhm. Und haben wir insgesamt 12 Leute, denen wir das zutrauen? Nee. Und haben wir dann noch genug Leute für US- und IC-Title?
Ich bin deiner Meinung, vor allen Dingen, ich sehe es halt so, dadurch, dass es jetzt gesplittet wird, hat man auch nicht nur mehr Zeit für die Matches, sondern halt auch für die Promos und naja, man muss es halt so sagen, die NXT-Stars, die alle hochgezogen werden, die können ja was, aber die müssen halt auch noch lernen, die sind am Anfang. Die müssen lernen, wie sie ein Match erzählen, die müssen vor allen Dingen bei den Promos lernen und ich finde halt schon, dass es nicht nur mit den Jungen geht und nicht nur mit 2, 3 Topstars je Brand, sondern du brauchst halt einfach auch in der Midcard, jede Midcard braucht 1, 2 Topstars, immer. Und das können halt nicht nur die Kevin Owens sein. Und ich finde schon, dass man Allstars braucht. Es müssten aber halt welche sein, die halt entweder Impact haben oder halt wirklich im Ring und Co. den Leuten helfen können, sich zu verbessern. Es darf halt nicht ein Jotsi Katsu sein, der halt nichts bringt. Es muss halt schon, es müssen schon Leute sein, die halt einfach ihre Erfahrungen mit einbringen, die Bock haben und die auch Aufmerksamkeit ziehen, weil ich denke mal, gerade das ist wichtig, dass halt nach dem Split nicht nur die Wrestling-Fans, die aktuell gucken, dabei bleiben, sondern auch wieder ein paar alte zurückgewonnen werden, dass die sehen, okay, das ist jetzt das neue Produkt und das schaffst du am einfachsten einfach mit Allstars. Die müssen ja nicht viele Jahre dabei sein, aber 1, 2 Jahre, denke ich schon, könnte jeder Allstar, den wir jetzt genannt haben, zumindest die meisten, da mitmachen.
Ja, das denke ich eigentlich auch. Wer wären denn jetzt, nachdem wir so eine lange Liste gehabt haben, darf jetzt hier mal 5 Leute raussuchen, die er gerne wieder zurück hätte? Kai. Boah, ganz kurz und knapp, 5 Namen.
Okay, also CM Punk, Jeff Hardy, John Morrison, warte, lass mich überlegen, Jim Ross, weil muss es ja nicht zwingend Wrestler sein, oder?
Nee, ist doch egal.
Okay, Jim Ross, habe ich 4 und dann noch, boah, jetzt muss ich überlegen, hör mal.
So viel zu dem. Yoshi
Tatsu.
Und dann hätte ich noch einfach für mich, einfach nur, weil ich es geil finde, mir egal, was ihr alle sagt, Rey Mysterio.
Okay. David?
Oh wei. Also die Anfangsreihenfolge ist gleich. CM Punk, Jeff Hardy, die beiden Top-Drafts. Dann hätte ich halt noch gern Mr. Anderson und Kurt Angle für die Midcard und als GM entweder Mick Foley oder Stone Cold.
Da sind wir, ich glaube, wir haben bei den Top 2 haben wir, glaube ich, beide alle dieselben Kandidaten. Also ich würde auch Jeff Hardy und CM Punk, eben weil sie eben noch frisch genug sind, um gute Matches zu bestreiten, gleichzeitig aber auch bekannt genug sind, um irgendwie da was zu bewirken, würde ich halt gern wiedersehen. Dann geht es bei mir ein bisschen auseinander. Ich glaube, ich würde Derek Bateman, EC3, würde ich gern wiedersehen. Das würde nicht passieren, weil er bei TNA noch unter Vertrag ist. Ich würde Shawn Michaels gerne nochmal in einer abschließenden Geschichte sehen. Vielleicht erstmal als GM und dann, wie David das vorgeschlagen hat, nochmal einen entscheidenden Kampf machen lassen. Und dann wird's schwierig, dann würde ich, glaube ich, ich glaube, ich würde auch John Morrison nehmen. Eventuell auch in einem Tag-Team mit irgendjemandem nochmal, vielleicht nochmal mit The Miz das wieder aufleben lassen.
Würde ich gerade sagen, das wäre geil, ne?
Das als arroganter Hollywood-Schnösel würde das eigentlich ganz gut zusammenpassen. Aber ich glaube, da haben wir eigentlich schon eine ganz gute Aufstellung gehabt. Also ich meine, es wird natürlich nie so kommen, wie wir es uns das jetzt gewünscht haben, weil ja vor allem...
Aber stellst dir einfach nur ein Bild davor, vom Gefühl her... In der Nacht kommen Jeff Hardy und CM Punk zurück. Das ist nur theoretisch.
Wie geil wäre das denn?
Das wäre so übel. Weißt du, am Anfang der Sendung, zum Beispiel Jeff Hardy, wo alle denken, oh mein Gott, das Fetteste, was je sein kann. Und dann als letzter CM Punk.
Sehen wir wieder die berühmten Limousinen zum Draft? Die Limousinen, die hinten angefahren kommen und man weiß nicht, wer drin sitzt?
Ich glaube, es wird eine Limousine kommen. Und zwar mit Vince. Und Vince wird dann einen dicken Namen präsentieren.
Ich habe mal eine Frage, und zwar, wie wird das denn überhaupt sein? Wird das jetzt so sein, weil da, jetzt wird ja das ganze Roster gedraftet. Das ist ja nicht so wie damals, dass du SmackDown und Raw schon hattest und dann wird gesagt, bababab, 6 Leute oder so gehen rüber.
Ich glaube, das jetzt so wie damals. Damals wurde das gesplittet im TV und Internet.
Oder ist das jetzt so, wie, sag ich jetzt mal, bei der NBA oder der NFL, wo dann die GMs rauskommen und sagen, mein Nummer 1 Pick für SmackDown ist Seth Rollins oder sowas?
Das werden wir halt noch sehen. Also ich meine, es ist ja noch nicht genau bekannt,
ob es GMs gibt. Es gab beides, ne?
Ja, oder? Es gab beides.
Weil ich will auf jeden Fall einmal die Lotterie haben.
Ja, also das war halt ja 2003. Beim ersten Split war es ja so, dass wir 2 GMs schon hatten. Ich glaube, Eric Bischoff und Ric Flair, kann das sein, dass das damals war? Und da haben die beiden ja quasi, Vince McMahon und Ric Flair waren. Ja,
Vince hatte so Walk genommen, wo er dann die Asshole-Promo hatte, ne?
Genau das. Und dann haben die ja quasi Ping-Pong gespielt und haben sich ja gegenseitig überboten mit den Leuten, die sie irgendwie da sich geholt haben. Das war das eine, aber es gab halt auch tatsächlich auch so eine klassische Lottery im Prinzip, wo dann
da gab's halt schon zugeteilt die Roster, weißt du?
Ja, aber man kann es doch eigentlich auch wirklich beides auf einmal machen. Man kann ja zum Beispiel sagen, Lottery und jeder GM hat einen einzigen Mega-Draft-Pick.
Ja, oder so 5 oder sowas.
Ja, würde ich auch sagen. Aber ich hoffe, dass es halt in der Nacht nicht zu viele Matches gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch nicht zu viele Promos, sondern halt quasi die Drafts wirklich im Mittelpunkt stehen. Weil zum Beispiel bei dem letzten Draft war es halt so, es gab eigentlich Matches ohne Ende, dann kleiner Draftpick, alles klar, okay, nächstes Match, Draftpick, alles klar, nächstes Match. Ich finde halt schon, das ist jetzt sowas Wichtiges für die WWE, dass man das komplett darauf fokussieren sollte und an der Nacht, das sind 3 Stunden, sollten mehr als nur 6-7 Mann gedraftet werden.
Geht das 3 Stunden?
Ja, natürlich.
Weil das ist ja eine Smackdown-Folge, geht Smackdown nicht nur 2 Stunden?
Stimmt, das sind 2 Stunden, ja, hast recht.
Also ich weiß, kann das sein, dass sie es länger machen, ne? Aber keine Ahnung.
Was ich eher schlimmer finde, dass sie das nicht im Network zeigen.
Ja, das
ist wirklich auch. Das regt mich wirklich auf. Bei dieser einen einzigen Sendung hätten sie eine Ausnahme machen müssen.
Ja, das ist mega dumm.
Ja, ich finde diese ganze Regelung mit den SmackDown und Raw, mit der Verzögerung, finde ich eh kacke. Also mir geht das so auf den Keks, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mir das im Free-TV anzugucken mit Werbung oder sonst irgendwas, sondern ich will die Sendung eigentlich mit in den 9,99 € drin haben. Oder?
Ja, und sind wir mal ehrlich, keiner. Also ich weiß nicht, warum man Wrestling im Free-TV gucken sollte, insofern, dass es auf Deutsch ist. Weil WWE auf Deutsch, Kommentatoren sind sympathisch, aber Wrestling auf Deutsch.
Ja, es geht da einfach nicht. Es geht einfach viel Atmosphäre verloren dabei.
Das Weltschwergewichts-Champion-Titel, jawohl.
Oder
und der Totengräber kommt.
Und der Ja-Mann, Daniel Bryan.
Ja, der Ja-Mann.
Der Ja-Mann.
Ja, das geht auch nicht. Ich überlege halt wirklich, wie ich mir das angucke, weil das ist seit Monaten die erste Sendung, wo ich wirklich, ich möchte das live gucken.
Ja,
das stimmt. Ich möchte mich auch nicht spoilern lassen, ich möchte auch nicht warten, ich möchte das live gucken, ich weiß noch nicht wie.
Nee,
klar, es gibt halt die illegalen Möglichkeiten, aber
das wird die einzige Möglichkeit sein, wenn du es live hier in Deutschland sehen willst. Ansonsten musst du halt dann 2 Tage warten und dann musst du es dir eben auf Deutsch anschauen. Also das wird für alle deutschen Wrestling-Fans ist es halt echt eine doofe Situation. Eigentlich hätten sie daraus ein Network-Special halt, wie du gerade gesagt hast, machen müssen.
Ja, gerade auch für Deutschland, dass halt die deutschen Kunden sagen, hey, Jungs, Pressemitteilung, guckt euch die Draft-Lotterie live an, meinetwegen auch hier, ist er free, der erste Monat ist umsonst, guckt euch das umsonst an und dann seht ihr das alle. Und ich glaube, der Impact wäre schon sehr groß. Also zum Beispiel bei unseren Usern sieht man das ja auch, Draft-Lotterie, die Meldung ist eingeschlagen wie sonst was, eine Direktspekulation und da sind Emotionen vor allen Dingen von den alten Fans, weil eine Draft-Lotterie bedeutet ja halt immer was Neues und was Altes zusammen normalerweise.
Genau. Oder Yoshitatsu kommt zurück, puh, krass.
Das einfach Internet krass. Explodiert.
Wäre ohne Spaß, das Internet komplett, so wie bei Kim Kardashian, nur krasser.
Oder meint ihr, die WWE macht kurzfristig doch, dass sie das live zeigen?
Ich glaube, das hätten sie schon eher angekündigt, oder?
Ja, glaube ich auch. So nachdem, dann die würden jetzt schon 3000 Mal sagen, jetzt live am 19. um die und die Zeit, auf dem Network,
das kostet 99. Vor allem, es ist ja damit verbunden, es ist ein neuer TV-Deal. Ne? Also warum sollte man dann quasi diesen neuen TV-Deal dadurch schmälern, dass man sagt, hier, ihr könnt es auch auf dem Network sehen?
Aber ich Banane finde, das hätten sie noch nicht mal als Weekly machen müssen. Die können das auch meinetwegen als Pay-Per-View machen. Selbst das hätten die Leute gekauft. Bzw. du hättest auf dem Network gehabt. So hätten sie das mit den TV-Rechten umgehen können. Aber ich finde es halt schade, weil es ist das Wichtigste, was, Nikon, da sind wir uns einig, was in den letzten Jahren in der WWE passiert ist.
Ja. Ja, ist also auf jeden Fall das, was auf jeden Fall die WWE auf den Kopf stellt in diesem Augenblick. Und umso blöder ist es halt, das, was alle nicht live verfolgen können, wie zum Beispiel eine WrestleMania oder ein Rumble oder sonst irgendwas.
Das stimmt. Boah, ich hab jetzt gerade richtig Bock auf den Draft, ne? Ich hab gerade richtig Bock.
Ich hab voll Bock auf den Countdown, wie der runtergeht und dann bleibt irgendein Gesicht stehen, wo du einfach nur denkst, das kann nicht wahr sein. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn halt die ganze Zeit Gesichter kommen, okay, ja, du erwartest, okay, Randy Orton War. Was so der Running Gag eigentlich war bei den Drafts, immer von, okay, Randy Orton War, Randy Orton War, Randy Orton War. Jetzt mal richtig, so richtig fetten Namen. Direkt beim allerersten einen fetten, dann kommen ein paar Midcarter, dann wieder ein fetter. Die müssen da richtig was jetzt ausliefern. Die dürfen das jetzt halt nicht so machen wie die letzten Drafts.
Kennt ihr dieses Draft-Video, was jetzt so custom-made ist, wo dann immer so durchrollt und dann kommt irgendwie Roman Reigns und dann hörst du die Musik von Roman Reigns und sowas. Ich liebe das ja, ne? Wenn dann immer so die Musik von den Leuten hittet und dann siehst du immer, wie alle in diesem Locker-Room sitzen und komplett ausrasten. Boah, ist schon geil.
Das wird Nummer 1 Pick Roman Reigns, war, dann hast du die Quote direkt gekillt.
Direkt, okay. Aber dann Nummer 2 Draft Picks, SmackDown Yoshitatsu, alle rasten wieder komplett aus. Schmeißen alle
in die Luft. Ihr seht das so ähnlich, oder? Der erste Pick, so wie damals, bei der ersten Draft, der erste Pick muss ein Blockbuster sein.
Ja, absolut. Natürlich.
Der erste Pick ist entweder Roman oder Seth. Oder vielleicht
oder Brock.
Dean als Champion.
Ich glaube auch, es wird vielleicht Brock sein. Roman und Rollins sind zwar dick, aber die haben nicht den Impact. Die brauchen jetzt wirklich beim allerersten irgendwas, wo du sagst, oh mein Gott. Natürlich.
Ja, Cena, Brock,
irgendwie ja, sowas. Das Problem ist, alle spekulieren gerade, okay, Cena als erstes zu SmackDown, wo er natürlich schauspielerisch kann das halt nicht in die Kamera gucken und so, oh mein Gott, nein, wirklich? Und vor der vorm Fernseher sitzen alle so, ja, okay, danke.
Also, und dann am Ende der Show kommt er wieder zu Raw und alle denken sich so, boah, geilster Draft ever.
Ja, das war so scheiße, als sie das damals gemacht haben. Das war
mega da haben sie den Fans einfach nur einen dicken Mittelfinger gezeigt.
Ja, ja. Genau das.
Ja, aber besonders deswegen, das meine ich, bei den letzten Drafts, also nicht nur der allerletzte, sondern auch der vorletzte, haben die so einen Mist gemacht und das so schlecht ausgeführt. Und das dürfen die halt jetzt nicht. Die müssen halt auch sehen, wie wichtig das ist. Und ich finde es halt beeindruckend, beziehungsweise es macht mir Hoffnung, dass bislang noch nichts durchgesickert ist, außer dass halt die Spekulation mit Cena ist. Mhm. Aber sonst hast du in den ganzen Dirt Sheets nicht wirklich viel Infos und das dafür, dass es in 10 Tagen ist.
Und halt auch, dass ganz viele NXT-Stars anscheinend gedraftet werden sollen und man auch nicht weiß, was genau passiert denn jetzt.
Genau, also da werden wir auch mal sehen, was da halt dann noch rüberschwappt quasi aus dem NXT-Roster. Da hat sich ja einiges angedeutet, aber man weiß halt nichts Genaues. Ne? Also man kann sich da genauso gut bei den Leuten vorstellen, dass die halt noch ein bisschen da bleiben und vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt rüberkommen, weil vielleicht auch weiß ich nicht, jemand wie ein Finn Balor wäre zwar geil, wenn der jetzt zu SmackDown gedraftet würde, aber
der würde untergehen.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Eben, also, das denke ich mir auch.
Und das wäre halt scheiße eigentlich. Also eigentlich könnte der halt bei einem Debüt, bei einem Pay-Per-View viel stärker rüberkommen, als einfach so, ach ja, übrigens, Nummer 15 ist Finn Balor, der jetzt für SmackDown antritt. Yay.
Sehe ich genauso.
Kurz mal zwei Fragen. Was denkt ihr, wird der erste Draftpick sein? Wird es halt ein All-Star sein, ein WWEler oder ein NXTler? Und die zweite Frage, wen wünscht ihr euch als allerersten Draft? Wenn ihr komplett freie Hand hättet. Oder auf wen tippt ihr? Würde mich mal interessieren.
Ich glaube, das haben wir gerade ja schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass der erste Draft Cena sein wird. Und ich wünsche mir, das ist mir eigentlich relativ Latte. Also es muss, wie wir gerade gesagt haben, es muss halt ein großer Name sein. Und ich denke, dass es Cena zu SmackDown sein wird.
Ich glaube, dass einer von The Shield sein wird, aber was ich jetzt mal gerade noch fragen will, ist, wie lösen die das mit Roman Reigns?
Was?
Ja, wenn weißt du, weil er jetzt gerade gesperrt ist, oder was?
Ja, normalerweise zeigen die dann ja immer die Gesichter von denen so, oh, was, ich bin jetzt bei SmackDown, ha. Oder ja, wie der halt sitzen.
Backstage da sein, er muss,
darf oder nur. Die kommen dann halt raus oder sowas. Aber Roman ist ja nicht in den Shows.
Der wird vielleicht einfach nur als Name gedraftet oder so, da wird das Bild gezeigt, ein kurzes Video und dann ist er halt da.
Ist aber auch irgendwie kacke, ne?
Generell ist das kacke, aber
also ich glaube, es ist halt einer von The Shield. Ich kann
mir vorstellen, dass es halt nach der Show ich denke mal schon, dass sie das halt so machen werden, die werden die meisten online stellen, weil es sind einfach zu viele Wrestler.
Ja.
So, oder die gemacht haben. Damals lief ja quasi, weiß nicht, ob ihr das wisst oder noch kennt, damals war das halt so, dass es online alle paar Minuten quasi wie bei einer Lotterie halt die Namen gab.
Ja.
Du gingst auf die Webseite, hast aktualisiert und alle paar Minuten kam dann und der nächste Pick Nummer so und so viel ist XY zu War.
Ja.
Und ich denke mal, so werden die es auch machen und in der Sendung wahrscheinlich 10 oder 12 draften.
Oder sie werden es halt zum Beispiel mit Reigns, können es auch so machen, dass Rollins im Ring steht, wieder irgendeine Promo hält und auf einmal wird er unterbrochen quasi durch die Einblendung Roman Reigns zu SmackDown. Dann sagt er halt, oh, hier, du flüchtest von mir zu SmackDown, du Arsch, und bist jetzt schon von mir geflüchtet und hast hier so einen Kack gemacht und so weiter und so fort. Das würde ja so ein bisschen zum Aufbau passen.
Aber ich finde es auf jeden Fall schade. Ich glaube, als erster Pick könnte Lesnar sein.
Ja, so. Es also, muss auf jeden Fall, wie du gesagt hast, es muss irgendwas Großes sein, damit die Leute halt wirklich sofort sehen, so, oha, jetzt ist wirklich alles möglich und es ist no holds barred und gloves off und so. Anders geht's halt nicht. Weil wenn jetzt als erstes Yoshitatsu zu SmackDown gedraftet wird, denken sich alle,
also krass, bester Draft aller Zeiten, Alter, Hammer.
Und der zweite ist dann der Brooklyn Baller und die Halle tobt.
Genau.
Alles rasten komplett aus. Bei
GMs ist das jetzt eigentlich schon bekannt, wer was sein wird. Also nee. Ich denke mal, es wird ja auf Shane oder Steph hinauslaufen oder wird es doch ein Dritter?
Ich hoffe, es wird ein Shane oder Steph.
Ich glaube auch Shane und Steph. Und dann wird es halt auch nochmal irgendwie zum Battle der Brands kommen oder sowas.
Ja. Ich fände cool, wenn Vince sagen würde, von wegen, leck mich am Arsch, ich mach das.
Hatten wir das nicht schon mal dieses Jahr schon mehrfach?
Nee, aber jetzt wirklich, dass er sagt von wegen, War ist mein Baby, ihr kloppt euch meinetwegen um SmackDown, aber das ist mein Ding oder so. Aber
man glaubt ja eigentlich.
Ich kann Steph nicht mehr vor der Kamera sehen, obwohl sie am Mix sehr stark ist, aber dadurch, dass sie wie bei Triple H die ganze Zeit immer dasselbe sagt, geht es einem so auf die Eier.
Ja, gut, das stimmt. Aber glaubt ihr denn auch, dass es wieder so sein wird, dass SmackDown wieder untergehen wird? Also nicht untergehen wird, sondern dass man immer denkt, so, ja, okay, bei Raw sind da die ganzen Geilen und bei SmackDown sind dann die anderen?
Glaube ich nicht.
Glaube ich, das ist ja auch die Prämisse eigentlich unter diesem Draft, dass eigentlich beide Brands gleich behandelt werden. Ja, trotzdem glaube ich halt, dass es immer so sein wird, dass halt eben Raw die Premium-Brand sein wird und eben SmackDown da irgendwie ein bisschen hinten dran stehen wird.
Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich kann mir eher vorstellen, dass sie sagen, bei Raw sind zum Beispiel eher die Big Houses und bei SmackDown die bisschen anderen.
Die Bungalows.
Aber also Highflyer oder technisch.
Ich weiß, was du meinst.
Ich weiß es nicht, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie dieses Mal denselben Fehler machen, weil das war dann irgendwann ein Problem. Zumal die Ratings bei War und SmackDown sich mittlerweile schon ziemlich nahe kommen.
Ja,
das stimmt. Und ich meine, wenn du es halt so siehst, du hast halt ein Network und das Stärkste, was du gerade machen kannst, wenn du eh Pay-Per-Views einzeln hast, dass du wirklich beide versuchst, komplett gleich zu halten. Und ich glaube schon, dass sie das dieses Mal versuchen werden. Sonst war es ja nicht so, aber ich glaube dieses Mal schon.
Ja, mal gucken, ob das aufgeht. Aber ich würde einfach mal sagen, ich beschließe jetzt mal diese lustige Runde hier, bevor wir noch die 2 Stunden knacken.
Wir kommen nach dem Draft.
Genau. Ja. Wir haben ja nächste Woche, haben wir ja, glaube ich, nochmal sogar in derselben Besetzung, haben wir nochmal eine Draft-Ausgabe. Da darf dann nämlich jeder selbst draften. Also, beziehungsweise dann bin ich quasi nur der Moderator und einer von euch beiden übernimmt Raw und der andere SmackDown und dann basteln wir uns unser eigenes Roster zusammen. Da gibt es halt vorab, bastel ich noch eine Liste, schicke euch die zu und dann machen wir uns den eigenen Draft und schauen mal, was ihr da zusammenbaut. Das wird also auch eine ganz, ganz lustige Ausgabe, glaube ich. Aber bis dahin.
Müssen wir nur noch festlegen, wer von uns beiden der Heel GM ist und der Face, ne?
Müssen vor allem festlegen, wer Stephanie ist.
Ich mach
keinen Ärger, das feuchte Höschen.
Ich sag euch ganz ehrlich, ich mache den großen Yoshitatsu-Podcast alleine. 3 Stunden Yoshitatsu, bam. Audiokommentar zu jedem Match. Ihr könnt mich mal.
Du kannst auch als GM darfst du natürlich auch Yoshitatsu zurückbringen. Vielleicht machen wir auch irgendwie so 3 Wildcards mit rein, wo man einfach sagt, hier.
Ich bringe nur Yoshitatsu Karte zurück und dann höre ich auf.
Seine Karte besteht aus einer Karte Westland.
Das war eine Fallenkarte aktiviert.
Es war mir auf jeden Fall wieder ein Fest. Ich bedanke mich bei meinen fachkundigen und mehr oder minder kompetenten Kollegen hier am Mikrofon. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder, würde ich mal sagen. Und schaut mal auf headlock.de vorbei oder auf unserer Facebook-Seite. Da gibt es dann auch hin und wieder aktuelle Neuigkeiten rund ums Wrestling. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche und man hört sich nächste Woche zur großen Draft-Ausgabe. Bis dann, macht's gut.
Tschüss.